2026 ist das fucking Jahr von Linux auf dem Desktop.
Vielen Dank fürs Einschalten. das war Autoweird FM.
Autoweird FM.
Herzlich willkommen, liebes Internet, liebe Autoweird FM-HörerInnen. Autoweird FM meldet sich live von einer Parkbank in Essen. Und neben mir sitzt der nur leicht nach Schnaps riechende Benedikt Ritter. Hallo Benedikt, wie geht's dir?
Hallo Holger, ich bin ganz überfahren, dass wir jetzt schon hier in der Aufnahme sind. Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
Ist das, weil du sitzt hier noch so ganz bequem auf deiner Parkbank? Und
genau, ich habe eine dicke Mütze auf, Handschuhe an.
Mhm.
Und
Ja, muss gerade zusehen, dass dein Linux-Laptop auch bei diesen Minustemperaturen wieder funktioniert.
Ja.
Ja, wir, wie ihr hört, haben wir es geschafft von dem, weiß noch, wie der Platz hieß in Essen.
Oder du hast gesagt Kennedy-Platz, aber ich glaube, war gar nicht der Kennedy-Platz.
Das war falsch. Das habe ich einfach nur gesagt, um einen Platz zu nennen. Aber der Kennedy-Platz war nicht so weit weg. Wir waren aber auf dem Kennedy. Wir waren ja in unserer Lieblingslokalität auf dem Kennedy-Platz. Wo du auch, sagen wir mal, die halbe Karte bestellt hast.
Ja.
Wir sind da wieder, wir haben das geschafft, wir haben es überlebt und sind jetzt zu einer regulären Folge, haben wir uns zusammen gefunden.
Ja.
Und sind mal gespannt, was da rauskommt bei dieser regulären
Folge. Richtig. Da möchte ich auch gerne einhaken und direkt auch mal sagen, dass ich und die Hörer natürlich auch gespannt sind. Wir haben November, wie du dein Folgen, wie sagt man, dein Folgen,
ja.
Kannst, das, was du noch bringen musst, wie du das, jetzt fällt mir da kein gutes Wort für ein, aber du weißt, was ich meine. Da sind wir alle gespannt drauf. Müssen wir ab jetzt, wie wir es eigentlich immer schon geplant hatten, jede Woche aufnehmen.
Kannst du vielleicht, wenn das jetzt hier so deine Aufnahmestimme ist, weil, also das ist ja, wir nehmen jetzt ja seltener auf, das verstehe ich. Aber kannst du dich ein bisschen leiser machen oder etwas leiser reden, weil du klippst wie Hölle?
Ach so, natürlich kann ich das machen.
Weil, also ihr müsst euch ja so vorstellen, in der Voraufnahme hat er sein sonores Stimmchen rein und ASMR reingesetzt. Und jetzt brüllt er hier los, sodass wir am Rumklippen sind. Nee, das wird schon, wird inshallah, es wird passieren, was passieren wird. Genau, wir haben ja schon festgestellt, dass wir nach diesem Termin auch keine Zeit mehr haben dieses Jahr, weil genau. Ich mach ein paar Solo-Aufnahmen.
Ja, vielleicht mal, wenn du ein neues Laptop hast, einfach mal so Unboxing oder so, eine kleine Unboxing-Folge.
Das wäre mal was, das könnte ich tun, ja.
Boah, ich frage mich, wie viele Leute da draußen zuhören, die diesen Insider verstehen, weil er zurück auf die, keine Ahnung, dritte Folge geht oder so.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. Das ist so, ja. Ja. Tja, wir müssen jetzt erst in das Social Media Kapitel müssen wir erst reinschauen.
Man merkt, wir haben eigentlich aufgenommen, du überlegst, was kommt jetzt eigentlich als nächstes?
Ja, wir haben
jetzt war gerade das Dummrumlabern am Anfang. Was kommt immer nach dem Dummrumlabern? Normalerweise kommt dann ja immer eine wichtige Frage als kleine Eselsbrücke.
Richtig, die du ja auch nicht stellen kannst, die ich stellen muss. Das ist gut. Herr Ritter, wie geht's Ihnen?
Ah, gut, dass du fragst. Mir geht's gut. Ich hatte heute einen ganz guten Tag. Mhm. Ich habe Dinge gemacht.
Auch gesagt,
möglicherweise. Man nennt mich in meinem Team jetzt auch einfach nur noch Head of NeoVim.
Das hat man nicht bisher auch immer genannt. Sollte man auch. Ja.
Genau.
Ja. Genau. Ja, cool.
Es wird heute natürlich auch auf jeden Fall im weiteren Verlauf der Folge noch die NeoVim Motion der Woche wird wieder zurückkommen.
Wie viel NeoVim?
Ja, das ist jetzt auch ein Mandatory Block.
Wie viele NeoVim Motions der Woche gab es denn schon eigentlich?
Wie viel es schon gab? Eine. Das haben wir ja. Haben wir in der Folge vor der Folge in Essen haben wir das einmal gemacht und wenn wir es jetzt nochmal machen, dann ist es Tradition.
Das ist richtig, ja. Machen wir dann auch die Monadenminute noch irgendwie?
Das hatten wir auch mal, ne? Was mit Monaden? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Monaden sind irgendwie out. Oh, das ist ein Hot-Take, glaube ich. Monaden sind out.
Ja. Jetzt verrät das Thema schon, was die Leute jetzt nicht kennen, weil es ja nicht im Dings steht.
Genau. Mir geht's gut. Ich Du weißt natürlich, was gerade bei mir vorgeht. Ich bin noch nicht an einen Punkt gekommen, wo ich das schon mit der ganzen Welt teilen möchte.
Das ist richtig.
Aber ich mache Dinge, die mir sehr viel Spaß machen, mit Leuten, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite.
Du hast doch einen viral gegangenes LinkedIn-Posting schon geschrieben.
Genau, aber das ist ja auch bewusst geheimnisvoll gehalten.
Ja, das war so sehr, sehr geheimnisvoll. Richtig, das war so sehr, ja. Du hast, es hat was mit Software zu tun.
Genau. Ja. Völlig überraschend hat es was mit Software zu tun.
Ja.
Ja. Und, ja, genau. Also es könnte sein, dass das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, sofern es nicht nächste Woche ist, was ja sehr wahrscheinlich ist, weil wir ja so viele Folgen aufnehmen müssen, aber wenn wir das nächste Mal aufnehmen, kann es sein, dass ich da mehr zu erzählen kann.
Ich bin sehr gespannt darauf. Und
vielleicht machen wir sogar irgendwann mal eine Folge drüber, wer weiß.
Ich freue mich auch, wenn ich diese Tastatur endlich dann bestellen kann.
Ja. Ja, und bei dir? Ich gebe die Frage einfach mal zurück. Wie geht's dir denn so?
Mit dem, was du da machst, da geht's mir sehr mit. Nee, mir geht's auch gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe heute habe ich großen Social Media Fame abgekriegt. Wir haben heute eine neue Papelapap-Folge veröffentlicht mit dem grandiosen Nils Hartmann. Und ich habe einen Social Media Push meines Arbeitgebers bekommen, inklusive lustigen Foto von dem Urs und mir, wie wir irgendwie im Aufnahmestudio sitzen und lustige Posen machen.
Ah, auf LinkedIn oder wo?
Auf LinkedIn, ja.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das muss ich noch favorisieren und liken und die Glocke drücken.
Ja, falls ihr es noch nicht kennt, ich mache mit dem Urs einen Jobrad-Podcast. Das ist der beste Podcast, der in Freiburg produziert wird. Zumindest, ich kenne keinen anderen. Von daher, egal. Mir geht's gut. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Das heißt, ich bin somit so ein bisschen Halsweh aufgewacht. Und es hatte zur Folge, dass ich das Präproduktionsbier mal hab im Kühlschrank gelassen. Und das hat direkt zur Verstimmung geführt.
Das gibst du hier sogar selber zu.
Ja, ja. Ich glaube, ich nehme dir einfach mal mit dieser radikalen Offenheit, nehme ich dir einfach mal den Wind aus den Segeln.
Ich hatte es eigentlich schon wieder fast vergessen, ehrlich gesagt.
Das ist richtig.
Hast du dich daran erinnert?
Das ist richtig, weil du auch am Kontext-Switchen warst.
Ja. Das ist, du hast mich wieder erinnert an dieses...
An die Schmach.
An diese... Boah, ich habe heute echt Wortfindungsstörungen. Und ich hätte fast das Wort Wortfindungsstörung nicht gefunden, deshalb lass uns einfach weitermachen.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
Was spielst du denn gerade?
Auch ein Schmachthema. Ich spiele immer noch Silksong. Ich habe von unserem gemeinsamen Hollow Knight-Kumpel habe ich gehört, dass er natürlich schon längst fertig ist, das Ganze 2 Wochen gemacht hat und das natürlich auch mit dem True Ending gemacht hat. Soweit
bin hat ich er noch nicht. Irgendwas anderes gemacht? Oder?
Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe das aber gerade zur Seite gelegt. Ist ein gutes Spiel, aber ich bin gerade wieder so an dem Punkt, wo es wieder, wo ich denke, ach, ich werde das wieder hervorkramen. Ich bin in Akt 2, glaube ich, sogar relativ weit schon. Ich habe schon den Doppelsprung, ich habe schon die Clawline, das bewegt sich schon ganz nett dadurch. Es ist ja gerade auf der Switch ist ja gerade auch Black Week, also Black Friday irgendwas Woche.
Ja.
Und da war FC26 war im Sonderangebot. Und ich habe seit Ewigkeiten kein Fußballspiel mehr auf Konsolen gespielt. Und
mit Fußballspielen kann ich überhaupt nichts anfangen.
Ich war ein Riesenfan von Pro Evolution Soccer, das gibt's ja leider nicht mehr. Und ich fand FIFA Soccer immer nur so ein bisschen, also nur so ansatzweise so gut, aber Pro Evolution Soccer gibt's ja nicht mehr. Von daher muss ich das ja. Und das jetzt auf der Switch zu spielen, auf der Switch 2, das ist geil. Das macht Bock.
Ich habe ja damals Frankreich 98 gespielt.
Das ist auch geil, ja.
Das Spiel zur Fußball-WM. Und woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass das Maskottchen war, glaube ich, so ein Adler, so ein rot-blau-weißer natürlich.
Weiß nicht.
Und der Song, der immer im Menü lief, war von Chumbawamba, dieser, I Get Knocked Down. Weißt du? Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber an mehr kann ich mich nicht erinnern von dem Spiel.
Ja, Hallenmodus gab es da, glaube ich, auch noch. Oder?
Da gab es einen Hallenmodus?
Ich meine, bei 98 gab es, glaube ich, einen Hallenmodus. Ja. Bei FIFA,
das ist ja das Spiel zur Fußball-Weltmeisterschaft. Da wird ja eigentlich nicht in der Halle gespielt, oder?
Ja, bei FIFA 98 gab es, glaube ich, einen Hallenmodus. Oder zumindest da, also da, es gab bei diesen frühen FIFA, da gab es immer so irgendwas Freakiges dabei. Entweder war das bei FIFA 98, weil das ja ein Ableger von FIFA 98 war. Also von, du verstehst das ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, nee, das spiele ich. Hades ist immer noch auf meiner Liste drauf. Also das habe ich jetzt aber auch weggelegt. Und ich habe mir die Bioshock Collection geholt, weil es die auch für einen kleinen Taler gab.
Wirst du sie jemals spielen?
Ich habe Bioshock Infinite, habe ich jetzt mal mir mal angeguckt.
Weil, dazu sagt ja unser Kumpel Trant. Oder hat er das zu Bioshock, einfach nur zu Bioshock, zum Hauptspiel gesagt, dass es total nicht das gute Spiel ist.
Ist das so? Also bei
Meta? Nee, ich glaube, das hat er zu dem normalen Bioshock gesagt. Nicht zu. Bioshock habe ich sogar durchgespielt
ich
damals.
Auch,
ja.
Ich auch. Es war eins der wenigen Spiele, die ich damals noch durchgespielt habe. Bioshock finde ich fantastisch. Bioshock Infinite habe ich dann nie durchgespielt, aber ich habe dann, also das wird in letzter Zeit wird das immer gerne zitiert. Dass das immer noch heutzutage immer
ja,
noch
gut ist. Ja, es feiern halt alle wegen der Story irgendwie so ein bisschen ab, aber alle sagen auch, das Gameplay ist irgendwie ein bisschen meh. Ich habe das so bis, ich weiß nicht, vielleicht so 70% würde ich schätzen, habe ich es ungefähr durchgespielt und dann habe ich es irgendwie an der Seite gelegt.
Ich guck's mir mal an. Es war jetzt, ja, vielleicht ist das noch was wert. Was mich jetzt schon ein bisschen genervt hat, ist, wenn du da bei heutigen Shootern oder bei heutigen, selbst bei Switch-Dingern, ist es halt so, wenn du gehst, bewegt sich der Bildschirm. Das heißt, ich sehe das jetzt, weil ihr ja Video dabei habt. Ich bewege mich im Rhythmus des Laufens. Und da ist es halt so, dass du hörst so ein bisschen die Schritte, aber der Viewport bleibt starr. Das heißt, du kriegst es gar nicht richtig mit, dass du dich bewegst, sondern das ist eigentlich nur, da wird eine Kamera wie auf Schienen von A nach B geschoben.
Und das da fehlt dir so ein bisschen die Immersion, kann das sein?
Da fehlt mir so ein bisschen die Immersion, ja.
Genau. Wäre mir vielleicht gar nicht so aufgefallen.
Das, ja, nee, das ist, ich glaube, das ist es gerade so für mich. Ich gucke, was habe ich mir denn? Mein Pile of Shame ist nicht kleiner geworden. Ich habe Nine Souls liegt auf meinem Pile of Shame jetzt drauf.
Ja, Nine Souls finde ich ja wegen seinem Grafikstil und so eigentlich auch sehr interessant, aber naja.
Ja, das habe ich mir kurz vor Hollow Knight, glaube ich, oder es war billiger mit Hollow Knight, aber das hatte ich jetzt Ewigkeiten schon auf meiner Liste drauf, hatte mir das dann auch irgendwie für einen Zehner oder so geholt. Genau, so sieht das aus. Wie sieht's bei dir aus?
Unverändert. Vielleicht sollten wir das so machen, dass du immer ein Update zum Gaming gibst und ich gebe ein Update dazu, was gerade in meinem Homelab passiert ist, weil ich habe wieder sehr viel Zeit in mein Homelab investiert.
Naja.
Ehrlich gesagt. Das ist aktuell so mein Hobby. Was Games angeht, ich habe da so ein paar Spiele, auf die habe ich so, ich habe Bock da reinzuspielen, aber ich habe keinen Bock, da so viel Geld auszugeben für. Und ja, also ich kann ja mal ein bisschen aufzählen, was so auf meiner Wishlist ist, was ich gerne mal spielen würde. Ich würde gerne mal Scorn spielen. Das ist dieses HR Giga Horrorspiel, das finde ich halt vom ganzen Style irgendwie ziemlich cool. Ich habe auf meiner Wishliste Dreamcore, da hätte ich richtig Bock drauf. Das ist so ein Walking Simulator, soll wohl auch ein Horrorspiel sein, in so Subliminal Spaces, also so Orte, die so irgendwie weird verlassen sind und man nicht so richtig weiß, was da los ist. Da habe ich Bock drauf. Ich habe natürlich immer noch Bolt Gun auf meiner Liste. Ich habe Short Hike. Wie ist das andere? Islets.
Ja.
Islands habe ich auf meiner Liste. Zu viele Spiele, die ich niemals spielen werde. Also, ich habe wirklich schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich ernsthaft gespielt habe, war Inscription. Also, es ist schon sehr lange her, dass ich was gespielt habe.
Okay. Guck dir mal Islets an. Islets ist sehr gut.
Aber ich war jetzt ein paar Mal wirklich sehr, sehr kurz davor, mir was zu kaufen und zu spielen. Aber dann habe ich gedacht, müsstest du eigentlich noch mal was an deinem Homelab machen. Und
ja,
dann,
das ist richtig.
Dann war es wieder vorbei.
Richtig.
Und es stehen in meinem Homelab jetzt große Dinge an. Ich habe mein Backup noch mal komplett überarbeitet. Das war vorher alles so ein bisschen selbst geklöppelt und hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt läuft mein ganzes Backup über MinIO und RESTIC als Backup-Tool. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Und da das jetzt alles steht und läuft, ist es bald Zeit, einen neuen Server anzuschaffen, der ein bisschen mehr Power hat, damit ich halt mehr Anwendungen in meinem Homelab betreiben kann. Da habe ich so ein bisschen die Grenze von dem erreicht, was auf meinem Server geht. Und ja, das ist so das Homelab-Update. Ich werde da nochmal berichten, wenn ich mir denn dann wirklich einen neuen Server kaufe, wie das dann so weitergeht. Und dann, wenn ich das geschafft habe, dann spiele ich mal wieder ein Spiel.
Sehr gut.
Also, frag mich nächstes Jahr nochmal um diese Zeit im Jahr.
Ja, was das angeht, Sachen im Internet hosten. Ich bin mit meiner persönlichen Homepage bin ich jetzt weg von Host Europe. Das macht mich ein bisschen stolz. Ich bin jetzt bei Static Host EU, um meine nach Astro migrierte Seite zu hosten, die niemanden interessiert. Meine Mails habe ich jetzt bei mailbox.org und die Domain bei Jonos, glaube ich. Ich habe beim, vielleicht machen wir da auch mal eine separate Folge zu, ich weiß nicht, sehr viel über DNS gedöns und verschiedene Records und Time to Live und sowas. Das war schon gut gemacht. Das heißt, jetzt muss Autowirt folgen. Das müssen wir tun.
Ach, stimmt, da habe ich ja noch ein To-Do offen, ne? Ah, fuck, habe ich voll vergessen. Boah, da muss ich aber nächste Woche nochmal dran. Dann machen wir das nochmal, was wir dann offen hatten.
Genau. Nee, das hat das hat alles sehr gut geklappt. Auch Domain-Umzug von Hostgroup zu Jonas, alles super. Und ich glaube, bei Autowirt wird das sogar, na, was heißt, schwieriger. Ja, ungefähr sind, also es wird ein bisschen ein Stückchen anders. Aber
Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal separat irgendwie einen Termin machen und sprechen, was wir da
wir machen das jetzt genau live. Weitergeht. Wir machen diese Planung live jetzt hier. Darum geht nämlich die Folge jetzt. Darum, dann können es die, kriegen wir nämlich auch noch so ein bisschen lustige Tipps mit. Ja.
Ja.
Ja. Buch, ich lese sogar gerade ein bisschen was.
Ach, krass.
Ich habe ein Buch im Anbruch. Und zwar Chris Kramer. Chris Kramer, Fußballgott. Da lese ich gerade sein Buch. Ich war neugierig und es liest sich ganz gut.
Okay.
Christoph Kramer sagt dir was, Fußballstar, ehemaliger
Gladbacher. Ja, brauchst du mich erzählen. So. Christoph
und
Kramer.
Der hat so eine Coming-of-Age-Story, das Leben fing ihm im Sommer an und das ist ganz nett. Also, gutes Buch. Ich habe davor irgendwas gelesen, habe ich aber vergessen, was das war. Keine Ahnung. Und mir wurde jetzt mehrfach im Bookstagram wurde mir das zweite oder ein anderes Buch von dem Typen von Marsiana empfohlen, was du mir, glaube ich, auch.
Den Nachnamen vergessen. Ist es das Project Hail Mary?
Genau, der Astronaut, glaube ich, auf Deutsch. Genau,
da kommt jetzt der Film bald raus mit Ryan Gosling.
Das wird so rauf und runter empfohlen, das muss ich mir, glaube ich, auch nochmal angucken, weil Astronaut war ja geil. Marsiana war geil.
Ja, aber der Astronaut ist schon, also der Marsiana ist ja, wie soll ich sagen, ist ja halt hart Science Fiction und aber sehr noch in der Realität verortet. Wohingegen der Astronaut schon sehr fantastisch auch ist im Vergleich dazu.
Also das wurde auch quasi mit dem Hashtag Fantasy so ein bisschen auch. Aber
ich habe es trotzdem gerne gelesen. Ich fand es trotzdem nett. Ich möchte jetzt auch, also ich könnte jetzt sagen, warum ich es nett fand, aber dann würde ich so ein bisschen die Story spoilern. Und deshalb kann ich eigentlich nichts dazu sagen, außer dass ich es gut fand.
Sehr gut, das reicht mir schon.
Genau, ich wollte gerade nach dem Autor von dem Buch googeln, das ich gerade lese und habe mir deshalb hier ein neues Chromium-Tab aufgemacht und ich benutze Chromium normalerweise nicht, deshalb sind die Suchanfragen nicht durch meine vorherigen Suchanfragen gebiased und ich bekomme hier Trends bei Suchabfragen. Der erste, also der beste, der höchste Trend, den man sich gerade vorstellen kann, ist Kampfpanzer Leopard 2A8. Was ist da los?
Ich habe keine Ahnung. Ist halt.
Menschen in ihren Lebensumständen suchen auch.
Ja.
Aber ich lese im Moment das Buch Ringworld von Larry Niven. Oder Niven, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das ist so ein Science-Fiction-Klassiker aus den 70er Jahren.
Ringworld, hat das was mit Halo zu tun?
Ich würde sagen, Halo ist davon inspiriert wahrscheinlich, weil es eben auch um so einen Halo quasi geht, der um eine Sonne der wird halt entdeckt. Mhm. Und da wird eine Crew von 4 Leuten hingeschickt, die halt rausfinden sollen, wo das herkommt, was das ist und so weiter und so fort. Und da bin ich so in der Hälfte im Moment. Liest sich ganz nett. Also ist jetzt nicht so wow, aber ist okay.
Okay. Du gibst keine Riesenempfehlung ab.
Ja, nee, dafür ist es mir doch ein bisschen zu träge, sag ich mal, in seiner Erzählung. Okay. Also das ist schon, da muss man sich schon ein bisschen Zeit für nehmen für das Buch. Das hat irgendwie, ich glaube, 700 Seiten und man hätte wahrscheinlich die ganze Geschichte auch in 400 erzählen können.
Oh, okay, ja, sowas mache ich ja nicht. Tja. Wednesday haben wir durchgeguckt, die aktuelle Staffel.
Ist das nicht diese Addams Family Sache?
Genau.
Ah. Oh, da gut, das zu sehen ansprichst. Da habe ich nämlich auch noch eine große Empfehlung. Mhm.
Also, was aktuell da läuft, ist Wednesday, aktuelle Staffel, gut. Kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht mehr und weniger zu sagen, gut. Ich bin mitten in Andor drin in der aktuellen Staffel. Mhm. Die kickt mich aber nicht so wie die.
Also Andor feiern ja alle ab.
Ja, aber die erste Staffel fand ich mega geil. Und die zweite Staffel fand ich, also die weiß ich nicht, die ist so ein bisschen mehr Arbeit. Vielleicht ist das eher nur so, weil ich das nur so sporadisch gucke. Das kann sein. Aber ich wundere mich, ich glaube, ich muss mich hier doch wieder ein bisschen lauter machen.
Ist das auch so episodisch? Also ich meine, es ist eine Serie, also es besteht aus Episoden, aber zum Beispiel Mandalorian fand ich dann schon sehr episodisch. Das war immer so, okay, wir sind jetzt auf diesem Planeten, das ist hier unsere Quest und was jetzt hier passiert, hat eigentlich mit dem Rest der Story nichts mehr zu tun.
Ach so, das so meinst du das? Nee, also es ist schon schon eine zusammenhängende Story, hätte ich als Episode, also in dem Sinne des Episodischen nicht, nee.
Okay.
Nee. Also ist eine zusammenhängende Story, die ja, nicht unabhängig von der ersten Staffel ist, aber schon so ein bisschen abgekoppelt.
Okay.
Das ist, was ich halt in der ersten Staffel so schön fand, was heißt schön ist der falsche Begriff, aber also die Bildsprache von der ersten Staffel, das war halt so die verregnete imperiale Brutalismuswelt und Brutalismus ist natürlich etwas, was ich sehr schön finde. Und das ist so ein bisschen aufgeweicht neue Staffel ist heller einfach in ihrer Bildsprache. Das gefällt mir nicht so.
Okay. Ich wollte unbedingt auch noch mal Rogue One gucken.
Das fand ich auch gut.
Aber irgendwie hat sich bisher nicht so ergeben. Muss ich demnächst noch mal irgendwie einpriorisieren.
Mhm. Ja. Wir sind kurz vor der ersten, vor der letzten Staffel Homeland. Da haben wir
also die 8. Das hast du auch letztens gesagt, dass ihr das guckt. Das habe ich zweimal angefangen und es hat mich zweimal nicht gekickt irgendwie.
Also ich finde es gut. Also ich habe das einfach mal, ich hatte eine patriotische, eine Patriotic as fuck Serie erwartet, aber das ist genau das Gegenteil. Also.
Okay. Und die acht Staffeln, vielleicht muss ich es noch ein drittes Mal probieren und dann versuchen dabei zu bleiben.
Ja.
Ich gucke ja nicht so ein Netflix und so Proletariat Fernsehen. Ich habe natürlich in der ZDF-Mediathek mir was Schönes rausgesucht.
Ja, für Arte reicht es nicht. Ne?
Und habe da die Serie Chabos geguckt. Hast du davon vielleicht gehört?
Chabos?
Ja.
Die Chabos wissen, wer der Babu ist, oder was?
Genau. Das ist eine Serie, eine relativ persönliche Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du damit so viel anfangen kannst, weil du ein bisschen älter bist als ich. Aber es geht um einen Typ, der rausfindet, dass ein Klassentreffen von seiner Abschlussklasse stattfindet, von der Class of 2006. Also er hat halt zu derselben Zeit Abi gemacht wie ich. Und es geht dann darum, dass er in seine Heimat Duisburg zurückfährt, um versucht rauszufinden, weshalb er denn nicht eingeladen wurde. Also spricht mit allen Leuten, die er von damals kennt. Mhm. Und das ist dann immer gemischt mit langen Passagen, die halt in 2006 spielen. Zur Zeit des Sommermärchens und dann machen die eine LAN-Party und das ist halt einfach so, es ist einfach so ein krasser Flashback in meine Jugend und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken, aber ich glaube, dass viel von dem Spaß halt davon kommt, dass es genau meine, also ich bin genau die Zielgruppe im Endeffekt.
Okay.
Deshalb, okay. Ja, war schön. Aber ich meine, gut, du hast ja 2006 auch gelebt.
Wollte ich gerade sagen. Nee, 2006 war ich zwischenzeitlich weg.
Ja, aber du warst da vielleicht schon halt aus der Schule raus und, weiß nicht, am Studieren oder so. Deshalb ist das vielleicht nicht mehr ganz so.
Ich habe mich 2006 nur mit Aktien befasst. In Excel-Tabellen. Ich fand Excel-Tabellen ganz schön zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ja. Ja, das sieht so aus. Hast du die Haftbefehl-Doku gesehen, von der alle ja reden?
Nee, da hat aber Behind kein gutes Haar dran gelassen.
Echt nicht? Okay, na gut. Okay.
Oder was heißt kein gutes Haar dran gelassen? Er hat gesagt, er hat sich schäbig gefühlt, nachdem er die fertig geguckt hatte.
Okay,
verstehe. Weil er hat so ein bisschen die Frage gestellt, was dürfen Dokus eigentlich zeigen? So, oder was, wo hört es irgendwie auf? Auch wenn das ja alles von Haftbefehl anscheinend selbst inszeniert ist. Aber er meint, dass er halt da in seinen schlimmsten Momenten irgendwie gezeigt wird und die Kamera immer drauf fällt und es einfach schwer zu ertragen ist und man sich hinterher halt einfach so ein bisschen schäbig fühlt, weil man wie so ein Gaffer bei einem Autounfall halt sich das Unglück anguckt und die Menschen in ihrem Leiden sieht. Also wer überlegt, das zu gucken, dem kann ich empfehlen, sich vorher die Behind-Kritik dazu anzugucken. Okay. Das fand ich sehr interessant, weil es so ein bisschen Meta halt auch ging, so über, nicht jetzt um den konkreten Inhalt, sondern einfach mal einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, was gucke ich da eigentlich gerade. Er hat da noch ein anderes Beispiel gemacht von so einer anderen amerikanischen Doku.
Okay.
Keine Ahnung.
Na. Ja. Gut, dann können wir jetzt endlich Bier trinken, ne?
Nee, dann kommt jetzt natürlich erstmal die NeoVim Motion der Woche.
Da.
Also echt. Und ich möchte die NeoVim Motion der Woche möchte ich jetzt in der zweiten Folge möchte ich ein bisschen umfirmieren zum NeoVim Trick der Woche, weil Motions, es gibt halt nicht so viele Motions und das NeoVim kann natürlich viel mehr als Motions.
Ja, das nachdem wir jetzt auch schon alle Motions gecovert haben.
Ich möchte ja hier Sachen nennen, die jetzt nicht jeder kennt. Also ich möchte jetzt nicht sagen CIB. Und dann wird halt in den nächsten Klammern editiert. Das ist ja ein bisschen langweilig. Das kann ja jeder. Stattdessen ist mein Trick der Woche, dass man im Insert-Mode pasten kann. Weil normalerweise pastet man in NeoVim ja, wenn man im Normal-Mode ist und dann halt P drückt, um das Standardregister zu pasten. Oder man kann halt vorher ein Register auswählen mit Anführungszeichen und dann dem Kürzel des Registers. Und dann drückt man P und dann wird das halt gepastet. Und wenn man meinen folgenden Trick nicht kennt, dann ist das oft so, dass man was tippt, dann macht man Escape, um in den Normal Mode zu kommen und dann pastet man mit P. Muss man aber gar nicht. Man kann nämlich, während man im Insert Mode ist, Control R drücken und dann das Register, das man pasten möchte. Das ist super praktisch, wenn man was im Clipboard hat und das schnell pasten möchte, weil das Clipboard-Register ist ja, wie wir alle wissen, das Plus-Register. Das heißt, wenn ich im Insert-Mode bin und dann Ctrl-R drücke und dann Plus, dann wird der Inhalt meines Clipboards an der Cursor-Position gepastet, ohne dass ich den Insert-Mode verlassen muss. Danke.
Ja, geil. Probiert's doch mal aus und berichtet mal, was da so passiert ist. Leute, schreibt uns mal auf Mastodon. Wer von euch benutzt eigentlich NeoVim? Schreibt das mal. Das ist. Wir haben auf Spotify übrigens einen Kommentar. Vielen Dank dafür. Da könntest du drauf antworten, weil das ist so ein NixOS-Fan-Mensch.
Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie Zugriff drauf habe. Was muss ich machen, um da zu antworten? Muss ich irgendwie.
Du gehst auf Spotify, das kriegst du hin.
Mit meinem Account kann ich da irgendwie einfach antworten.
Ja, du hast mir gerade was über NixOS erzählt und auch und hier von NeoVim. Das liegt mir nahe, dass du technisch nicht unversiert bist und dann wirst du es schaffen, zu Spotify zu gehen.
Okay,
Glaube ich. Vermute ich.
Mach ich.
So, jetzt aber. So, ja. Ich muss mit meinem Bier prahlen hier, weil ich habe nämlich in meinem Kühlschrank, ich habe gekramt und habe hier ein Other Half. Mhm.
Das heißt, das hat schon mal 9 € gekostet und wird so mittelmäßig schmecken.
Ja. Das heißt nämlich forever, ever, forever, ever, ever. Genau. Mhm. Und das wird, ist es ein Double Dry Hopped Hazy India Pale Ale. Es wird fantastisch werden. Und
ich habe hier eigentlich ein Bier. Das ist eigentlich so ein Endgegner-Bier. Ich mache mal hier in die Kamera. Es ist ein Oktopus drauf. Mhm. Es ist von der Bad Seed Brewing Brauerei. Mhm. Es ist das Born Sticky. Und es ist ein Triple Dry Hopped Modern West Coast Double IPA. Hopped with Citra, Dynaboost, Columbus, Cryo, Mosaic, Simcoe, Cryo und Nelson Sauvin. Keine Ahnung.
Einfach alle Hopfenarten.
Genau. Und davon bitte vier. Mhm. Und dann Triple Dry Hopped und dann nochmal Double und keine Ahnung was. Also ich glaube, naja. Mal gucken, wie viel ich vom Rest der Folge noch mitbekomme. Wir lassen es einfach mal aus der Dose.
Naja. So, das sieht doch... So, guck mal hier. Dann machen wir doch schnell mal ein Foto. Wir machen hier mal schnell ein Foto von.
Ist das jetzt hier bei mir gerade mit der Aufnahmelautstärke besser?
Glaube schon.
Ich muss nämlich sagen, wir sind ja hier in Zencaster. Jetzt kann ich es euch ja mal erzählen. Und ich sehe hier gar keinen Ausschlag. Ich habe einfach nur einen Strich quasi. Ich glaube, das kommt bei dir irgendwie an.
Ja, das ist das, was ich gerade bei mir auch sehe. Ich sehe oben bei mir sehr wenig Ausschlag und unten bei dir bitte, bitte, bam. Okay. Und das möglicherweise, das hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon festgestellt, das ist, glaube ich, die Sache des Gegenseitigen.
Mein Bier sieht aus wie ein profanes Pilz. Also ich bin gespannt.
Ich bin sehr hazy. Guck mal, wie hazy das ist.
Du bist ein richtiger hazy Boy heute.
Also Prüsterchen. Ja, das schmeckt. Uiuiui. Das schmeckt wie ein.
Ja, Hopfen schmeckt man. Ist so, wie, weißt du, wenn du im Supermarkt in die Saftabteilung gehst und dir so einen Hopfensaft kaufst. So schmeckt das.
Echt, schmeckt das? Das sieht gar nicht so fruchtig aus.
Boah. Alter Falter. Also das ist wirklich... Das ist wirklich einfach nur Hopfen.
Echt? Oh. Also das Other Half, ja, das ist halt so ein... Ich hab fast da gesagt, ja, es schmeckt wie ein schwächeres Fürst via Jack.
Ja. Also das ist halt gut. Other Half. Das kostet halt einfach 9 Euro und ist aber halt dann einfach nur ein ganz gutes.
Nee, das ist schon ein sehr gutes Bier. Das ärgert mich jetzt nicht. Das habe ich schon gut.
Boah, ich habe ja so lange kein Frau Gruber mehr getrunken.
Oh ja.
Gibt es die überhaupt noch?
Ja, die sind wahrscheinlich, da ist jetzt gerade in, wo sind die? In Nürnberg ist gerade, denken so, niemand bestellt bei uns. Die Autoweird Fanbase hat uns im Stich gelassen. Leute bestellt bei Frau Gruber. Ja, müssen wir gerade mal gucken. Geht bei Frau Gruber, kannst du bei dir Dings machen?
Was machen?
Neue Tabs in deinem Browser. Geht das?
Ja. Ich kann sogar mit meinem Window Manager neue Fenster machen.
Frau Gruber Craft Beer Shop. Weißt du was? Wir bestellen bald mal bei Frau Gruber einfach. Einfach so, wenn wir es können.
Mhm. Ja, das ist so das Problem bei Frau Gruber. Ich bestelle ja ganz gerne bei Beyond Beer. Mhm. Und die haben da Fürst Viacek, aber Frau Gruber kriegt man irgendwie nur bei denen im Frau Gruber Shop. Mhm. Und ich möchte halt nicht einfach nur Frau Gruber bestellen, ehrlich gesagt.
Wir haben das früher beim Holycraft haben wir das doch gerne gekriegt,
oder? Ja, aber.
Mhm. Naja,
du hast recht, vielleicht sollte ich da mal wieder bestellen. Ja. Die haben auch ein schönes Bier. Das ist ein schönes Glas. Die haben ein schönes Bier.
Ja.
Ich lasse die Seite mal offen, als kleinen Reminder für mich.
Ja, lass die Seite doch mal offen.
Ich lasse die mal offen.
Lass die Seite doch mal offen.
Jo, Holger.
So, ich habe gerade hier wild Tabs zugemacht und ich hatte gerade kurz einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich habe ich den Zencaster nicht zugemacht. Ja, heute geht's um. Wir haben ein bisschen, wir wollten Themen suchen. Du hast Themen abgelehnt. Hattest du eigentlich durch die Themenliste durchgehört?
Haben wir eine Themenliste?
Ich hatte dir eine Themenliste zukommen lassen.
Wann?
Am Montag. Da hast du nicht drauf reagiert.
Ach so, ich dachte irgendwie, ja, da muss ich da nochmal reinhören. Ich dachte eigentlich, ich hätte das alles gehört, aber ja.
Aber da hatte ich schon gedacht, oh mein Gott, bei dir ist irgendwie Land unter, wenn du noch nicht mal auf eine Themenliste reagierst. Dann ist bei dir, bei deinem besagten Projekt, geht's ab. Mhm. Dachte ich mir, da werden Vim Motions gecodet und Dinge getan. Aber wir hatten uns, ich glaube, auf der Parkbank in Essen hast du, glaube ich, die, das hat sich aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, wir brauchen mal wieder Thesen. Wir müssen mal wieder Thesen aufstellen und mal gucken, was los ist.
Ja.
Und mal gucken, was da los ist. Und ich habe ein paar Thesen. Ich glaube, du hast auch ein paar Thesen.
Ja.
Und ich fange mal mit einer kontroversen These an, wo möglicherweise nach einer Sekunde sagen, nee, stimmt, müssen wir gar nicht drüber diskutieren.
Ja, da, ich wollte dich gerade auch nochmal fragen, da wir jetzt dieses Thema, meinst du, wir kriegen damit eine halbe Stunde voll?
Wir haben schon eine halbe Stunde voll, übrigens.
Da werde ich mich, wenn ich die Qualitätskontrolle von der Folge mache, werde ich mich wieder aufregen und sagen, warum wird da so viel rumgelabert, warum kommt man da nicht schneller zum Punkt und macht mal das Thema?
Richtig, ja. Das Folger. Ist ja, das ist genau.
Da möchte ich jetzt schon mal vorausgreifen, ein bisschen anprangern für.
Richtig, genau. Das ist so. Ich werde bei der nächsten Folge bin auch einfach still und lasse dich einfach erzählen. So machen wir das. So, These Nummer 1. Machst du kurz eine Melodie dabei? Danke. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Also.
Muss ich jetzt erst diese, wie hieß das noch? Wie heißt nochmal diese Melodie, diese immer. Diese Eurovisionsmelodie, dieses.
Das wird die Musical-Folge bei uns. Also, die These ist: On-Prem wird das neue cool.
Okay.
Findest du das kontrovers? Also, die These, also, wir beide haben uns zu einer Zeit kennengelernt, wo On-Prem die Realität war, aber eigentlich die ganzen coolen Kids alles in der Cloud gemacht haben. Aha. Der Weg Richtung Cloud, wir haben ja quasi unsere Folge Degoogling besprochen, die kommt ja aus der Richtung. Und wenn man jetzt so im Projekt unterwegs ist, ist es halt auch schon, gehört zum guten Ton, wenn man den neuesten heißen SaaS-Scheiß benutzt. Aha. Und ist ja auch gut. Aber ich glaube, so in 2-3 Jahren, These, geht es in die andere Richtung, dass es eher zu einem guten Ton wird, wenn Sachen self-hosted oder lokal gehostet sind. Und genau, was vielleicht aber auch dazu führt, dass, also heutzutage oder vor ein paar Jahren hatten On-Prem-Lösungen immer so ein bisschen so, naja, angestaubt. Ich glaube, On-Prem-Lösungen wird es dann noch in cool geben.
Das zahlt auf einige meiner Punkte ein, ehrlich gesagt.
Einige? Also du hast zwei Thesen mitgebracht.
Ja? Ich habe einige Thesen und auf eine Teilmenge davon zahlt es ein.
Das war sehr gut, ja.
Aber erstmal möchte ich da nochmal eine Nachfrage stellen. Und zwar in deiner On-Prem-Zukunft, spielen da Docker und Container noch eine Rolle oder wird da wieder auf Bare Metal auf dem Betriebssystem gehostet?
Nee, das spielt schon eine Rolle. Also ich glaube, was ich mir hier wild herfantasiere, ist durchaus der Komfort eines SaaS und da ist durchaus Docker. Ich weiß es nicht, da wird es natürlich jetzt fuzzy. Ich hätte es gesagt, Docker ja, Kubernetes vielleicht nicht, aber vielleicht auch doch. Weil es ist, weiß ich, da so weit habe ich nicht gedacht. Also das ist jetzt auf einzelne Technologien jetzt hier festzulegen, dafür habe ich nicht.
Die Spielregeln der heutigen Folge waren ja auch, dass man halbgare, heiße Thesen einfach mal raushauen darf und die dann vom anderen um die Ohren gehauen werden.
Genau, nee, also ich glaube, Docker, also warum denn nicht? Also das ist ja...
ja, warum denn nicht?
Warum denn nicht? Nee, also genau. Also warum sollte man auf Bare Metal hosten? Das, ich meine, diese Geschichte, die ich jetzt über eine Homepage da erlebt habe, mit meinem Static Host EU, dass ich da jetzt irgendwo anders was hindeployed habe, das jetzt als lokales Ding, das hast du mir ja selber schon gezeigt, das wäre ja total einfach, das auch auf den lokalen Rechner, wenn man den jetzt hätte oder im betrieblichen Kontext in das Rechenzentrum unterm Schreibtisch zu deployen.
Ja, also Ich kann ja über Geheimprojekt Nummer 1, Geheimprojekt X, kann ich ja erzählen, dass es auch auf Hetzner gehostet ist. Hetzner ist ja ein namenhafter europäischer Hoster, wo man halt Server mieten kann. Und wir haben da einen Server, wo wir Dinge drauf tun. Und es gibt neuerdings auch Object Storage, weil ich finde, was man schon braucht für Anwendung, ist irgendwo Object Storage, muss ich sagen.
Wir haben uns aber auf der Arbeit letztens auch so diese Diskussion. Also ja, also das, ja, genau, Punkt.
Wir hatten da diese Diskussion. Also Object Storage willst du haben. Und Hetzner hat auch Object Storage. Aber man muss auch sagen, Object Storage bei Hetzner ist halt nur so, sag ich mal, 80% verlässlich. Also man hat halt regelmäßig, macht man eine Anfrage, kriegt man halt einfach, geht gerade nicht. Und das, da muss man sich schon ein bisschen umstellen, weil wenn man AWS benutzt, dann geht das einfach halt immer. Außer einer macht da irgendwas an der Dynamo-DB und das halbe Internet fällt aus.
Ja, ja.
Aber AWS S3 geht einfach immer. Das ist einfach, das ist einfach immer da. Und aber gut, muss man sich halt drauf einstellen. Und ja.
Also sehe ich ähnlich. Also wir hatten, ich hatte zwei Punkten, hatte ich jetzt was? Wir hatten bei uns dann, wir wurden gefragt, als wir hatten, keine Ahnung, wir sind zu unseren Menschen hin, die da Sachen provisionieren, und gesagt, ja, wir brauchen irgendwas S3-Kompatibles. Und die erste Frage war, ja, wie groß muss das denn sein? Habt ihr denn eine Ahnung, wie viele da speichern wollt? Und das ist ja bei S3 überhaupt gar nicht die, also das wirst du nicht gefragt, weil also das ist ja quasi unendlich, was da, also
ja,
wie auch immer, weil aber die Größe ist erstmal keine relevante Frage.
Ja. Und vielleicht nochmal als kleine Werbung für Hetzner, weil ich Hetzner wirklich eigentlich ganz okay finde. Also manche Sachen, klar, ist immer, wenn man mit Dingen ein bisschen länger arbeitet und dann mal ein bisschen in die Details guckt, dann sind natürlich viele Sachen, die einen aufregen. Aber was bei Hetzner echt cool ist, ist, dass der Object Storage, das ist MinIO, der hat eigentlich fast einen Festpreis. Also der kostet irgendwie, ich glaube, 5 Euro im Monat für 20 Terabyte Speicher.
Ja, schon geil.
Und ja, also da kommt man ja, das dauert ein bisschen, bis man dahin kommt. Also insofern ist das ist auch eine gute Lösung für wieder die Homelab-Leute unter den Hörern. Wenn man ein Offsite-Backup machen möchte und es halt nicht, so wie ich, bei, weiß ich nicht, anderen Familienmitgliedern im Keller betreiben kann, dann ist das eine schöne Möglichkeit, das einfach bei Hetzner zu machen.
Ja, ich habe es ja noch bei Glacier, aber da könnte ich mich auch mal wegbewegen. Glacier ist natürlich wahnsinnig billig. Also,
wie viel zahlst du denn dafür so ungefähr, weißt du das?
Boah, weiß ich nicht. Das waren im Monat, glaube ich, Euro 20 oder so.
Ah, okay.
Ja. Kurze deutsche Hoster-Geschichte. Ich habe auch eine ähnliche Yonos-Geschichte da. Die haben ja auch ähnliche Cloud-Dienste. Die sind auch noch nicht da, wo ich sie gerne hätte.
Ja.
Aber es passiert was. Das ist, ich glaube, das ist ein, ich glaube schon, man muss so solche Sachen supporten, in irgendeiner Form.
Ja.
Und genau. Damit
also sowas. Wir haben irgendwie jetzt deine These haben wir noch nicht so richtig auseinandergenommen.
Ja.
Aber weil es gerade in die Richtung geht, haue ich einfach meine These raus, die passt nämlich gerade irgendwie dazu. Dann können wir das so ein bisschen zusammen diskutieren. Ich habe nämlich hier aufgeschrieben, die EU kann das schaffen, wenn wir alle helfen. Weil es ist ja gerade richtig viel Talk über europäische digitale Unabhängigkeit und jetzt gibt es da irgendwelche KI-Gesetze, dass das alles einfacher wird, wobei ich mir auch denke, die Innovation in Europa ist jetzt nicht daran im Moment gehindert, dass wir jetzt nicht genug KI oder dass wir zu viel KI-Regulation haben, aber sei es drum. Ich sehe da im Moment überall so kleine Pflänzchen sprießen, die europäische digitale Unabhängigkeit vorantreiben. Ein ganz großes Leuchtturmprojekt ist für mich da Codeberg, was ja das eine europäische und sogar in Deutschland ansässige Alternative zu GitHub ist. Und was daran richtig klasse ist, ist, dass da noch nicht mal ein Unternehmen hintersteht. Also wenn es ein europäisches Unternehmen wäre, das eine GitHub-Alternative hosten würde. Dann wäre es ja schon cool. Aber nein, es ist sogar ein e.V. Also es ist ein von einem Verein gehostetes GitHub, wo die Leute kein AI-Bullshit reinhauen, nicht mit eurem Code irgendeinen Kack machen, sondern einfach Git-Hosting von netten Menschen für nette Menschen.
Das war für mich der Grund für Static Host, weil ich da relativ einfach die Möglichkeit habe, zu CodePlay zu gehen.
Ja.
Das war.
Und ich glaube, es ist mit GitHub so ein bisschen so, wie das immer mit Plattformen ist, lustigerweise. Weil GitHub ist auf eine Art und Weise ja auch ein Social Network. Es hat halt einfach diese Plattform-Dominanz. Und solange alle sagen, ah, aber alles andere ist ja bei GitHub und keiner geht nach Codeberg, wird es auch so bleiben. Aber wenn mehr und mehr Leute und vielleicht auch irgendwann mal namhafte Projekte wechseln, dann sieht die Sache schon anders aus. Und ich weiß nicht, ob wir das on-air besprochen haben, aber ich glaube, wir können in der EU auch mal ein bisschen mehr, bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, weil es halt große europäische Softwareprojekte gibt und das ist den Leuten gar nicht so klar. Also zum Beispiel das JUnit-Projekt, das wird nur von Leuten aus Europa gemacht im Endeffekt. Und das ist einfach die wichtigste Library im JVM-Space quasi. Wenn die jetzt sagen würden, wir packen das einfach mal nach Codeberg, dann ist das Ding erstmal bei Codeberg. Dann ist das etwas aus Europa, was in Europa
dann ist das bei
den Code hat. Oder ist vielleicht ein bisschen nischiger, aber NixOS ist im Prinzip auch ein großes europäisches Projekt, weil die ganze Idee halt so in Europa geboren wurde und auch ein großer Teil der Community in Europa ist. Da gibt es natürlich auch viele Leute außerhalb von Europa, aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Beispielen, wo man sagen kann, das sind tolle Projekte, die eigentlich aus europäischer Schaffenskraft geboren sind. Um jetzt hier mal hier ganz große Worte in den Mund zu nehmen.
Ja, der Pathos. Ich möchte nur mal ganz kurz zu meiner On-Prem-These.
Also meine These würdest du so unterschreiben? Wir können das schaffen, wenn wir uns alle anstrengen und alle mithelfen?
Es führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Also das ist,
Gibt es in 10 Jahren das europäische AWS? European Web Services, EWS heißt das da.
EWS. Ich glaube schon. Also, ja, ist schwierig. Also ist ja gerade alles sehr, es ist alles sehr im Fluss. Falls wir in 10 Jahren noch ein Internet haben, glaube ich schon.
Falls wir noch Internet, darf ich da eine kleine Anekdote erzählen, wo ich wirklich gedacht habe, mein Gott, was geht hier ab? Ich habe letztens einen YouTube-Short gesehen von einem Interview mit Elon Musk, wo er gefragt wurde, ob er ein Handy hat und was er denkt, wie sich die Handys weiterentwickeln werden. Und er hat gesagt, er geht davon aus, in 5 Jahren hat man kein iPhone mehr oder kein Android-Telefon mehr, weil ein Handy kein Betriebssystem mehr hat, sondern ein Handy ist nur noch ein Edge-Device, um mit einem AI-Modell zu reden. Und jegliche Unterhaltung, die man haben möchte, macht man, indem man mit dem Handy, das ja nur noch ein Interface zu der AI ist, eine Anfrage an das Modell sendet und sich dadurch dann zum Beispiel Videocontent generieren lässt. Also man sagt zum Beispiel, ich hätte gerne eine Game-2-Folge generiert, wo die mir, keine Ahnung, was zu Silkson erzählen. Und dann ist die allmächtige AI so toll, dass sie dir dieses Video generiert. Und du kannst mit deinem Handy, du bist, also mit anderen Worten, du bist einfach amerikanischen Tech-Unternehmen, die diese AI kontrollieren, bist du einfach komplett ausgeliefert. Das ist sozusagen die Vision gewesen. Und das hat mich auch so ein bisschen dazu angeregt, diese These aufzuschreiben. Vielleicht ist es auch nicht eine These, vielleicht ist es mehr ein Hilferuf oder eine Hoffnung, dass wir nicht da landen, wo Elon Musk uns alle haben will.
Ja, das glaube ich auch. Wir hatten am Wochenende über die Peter Thiel-Story gesprochen. Einen Podcast zu dem zu diesem Tech-Investor und einflussreichen Menschen mit, sagen wir mal, konservativen, mit sehr konservativem Mindset. Ich habe von Leuten, ist egal, ich mag ihn nicht. Der beschreibt auch so seine Zukunft, webt da religiöse Bestandteile mit rein, webt da konservative Bestandteile mit rein. Und da geht's aber auch genau darum, dass man, also da hat so eine These, naja, Demokratie ist blöd, wenn das alles die Softwareunternehmen oder wenn wir das Software, alles Software machen lassen, was jetzt der Staat macht, wird alles besser. Mhm. Und das geht ja letztendlich, da ist ja, das widerspricht dieser Elon Musk, diesem Elon Musk-Szenario überhaupt gar nicht. Und das ist schwierig. Da kommen wir noch zu einer weiteren These, die ich aber quasi gar nicht belegen kann. Aber also ich lege die These auf den Stack. Ich weiß gar nicht, ob wir in wirklich in 5 Jahren noch von AI reden. Aha. Also einfach nur die platte These, alle AI-Unternehmen machen Verlust. Also es gibt noch kein AI-Geschäftsmodell. Und das ist, es kann einfach sein, dass uns dieses Geschäftsmodell unterm Arsch wegbricht. Mhm. Und dann haben wir möglicherweise auch jetzt schon ein kleines Problem. Aber ist okay. Also, das würde ich nicht ausschließen, dass das in relativ kurzer Zeit passiert. Das funktioniert sehr gut mit unseren Thesen.
Wir wollten ja nochmal zu der On-Prem-These zurückkommen und die noch ein bisschen mehr auseinander dividieren, oder?
Okay, das können wir machen. Es hängt ja alles zusammen. Wenn wir uns GitHub als Beispiel angucken. Wie habe ich GitHub verwendet? GitHub war früher so ein Ding, das habe ich meine private Softwareentwicklung habe ich damit gemacht und ich fand das irgendwie cool, dass dann jetzt hier auch noch CI damit funktionierte und bla. Aber im Job habe ich mit meinem Team City oder mit meinem Jenkins rumhantiert. Und das war ja völlig klar, dass das nicht so cool ist wie ein GitHub. Und irgendwann war die Realität so, wir haben auch im beruflichen Kontext GitHub oder GitLab verwendet und alles war total super. Und ja.
Blicken wir Zeiten entgegen, wo wir wieder vom Unternehmens-Jenkins reden werden.
Nee, ich glaube, du hast ja gerade von Codeberg gesprochen zum Beispiel. Codeberg ist ja auch was du, oder wie heißt das? Forge.io oder sowas? Forge, irgendwas. Das ist ja auch was, was du selber hosten kannst. Und das Ding sieht genauso aus wie GitHub. Das Ding kann, glaube ich, auch genauso, du kannst genauso deine CI-Pipelines oder kannst die ähnlich steuern.
Ja, du kannst also Runner anbinden, ne?
Ja gut, aber ich glaube, dass es wird nicht das Gleiche sein. Ich glaube nur, dass die bestehenden Lösungen, die bestehenden SaaS-Lösungen, weil dass die diese neue Welle an Software inspiriert einfach. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt zurück, dass die große Masse an Leuten zurückgehen würde zum Unternehmens-Jenkins. Das wär einfach zu wenig.
Okay. Also ich glaube, wir mixen da gerade so ein paar Sachen durcheinander. Das eine ist so ein bisschen diese digitale Unabhängigkeit von Plattformen. Und mit da rein spielt natürlich Plattformen wie AWS. Und ein Spezialthema ist dann aus dem Bereich quasi das On-Premise. Wie betreiben wir unsere Anwendungen, würde ich sagen.
Genau, das war ja meine These.
Genau, und deshalb würde ich eigentlich gerne darauf nochmal zurückkommen und nicht diesen GitHub-Komplex besprechen wollen.
GitHub oder CI/CD wäre für mich jetzt so das prominent, also ein prominentes Beispiel, was ich on-prem halt betreiben könnte.
Also was den Betrieb angeht, on-prem quasi Dinge auf gemieteten Servern laufen lassen. Ich habe ja jetzt in meinem Homelab da die Erfahrung gesammelt, Anwendung einfach wie vor 15 Jahren als Systemd-Unit laufen zu lassen. Das kann man auch alles machen, wenn man möchte. Ich glaube, was daran so ein bisschen nervig ist, ist, dass das dann so ein sehr heterogener Tool-Zoo wird, mit dem man dann seinen ganzen Betrieb macht. Ich glaube, eine Sache, weshalb Leute Kubernetes so toll finden, ist, dass das so ein bisschen so ein Alignment irgendwie schafft. Ja. Also alles wird halt einfach über Kubernetes abgebildet. Alles ist irgendwie eine YAML-Datei. Mhm. Jeder Workload ist irgendwie ein Container. Mhm. Und es gibt einfach so diese Struktur, weißt du? Du machst einfach, du hast diese eine Sprache, die Lingua Franca, um deinen Betrieb zu machen. Wohingegen, wenn du On-Premise Betrieb machst, dann, weiß ich nicht, dann musst du halt die Anwendung, musst erstmal gucken, welcher Package Manager ist da überhaupt, dann installierst du irgendwie die Anwendungen, dann haben die alle unterschiedliche Config-Formate. Gut, das hast du wahrscheinlich bei Kubernetes auch, dass du dann halt Config-Format A und Config-Format B schreibst.
Also, vielleicht ist das jetzt Nomenklatur. Also, für mich wäre On-Premise auch, also in meiner Definition, ist ein bei Hetzner gehostetes Kubernetes, was auf meinem Server läuft, auch On-Premise.
Okay. Also On-Premise bedeutet für dich eigentlich nur jetzt nicht AWS oder, also nicht Big Tech quasi, Hosting zu machen. Weil On-Premise bedeutet für mich eigentlich, dass man es direkt auf den Servern, also dass man nicht, dass man keine Managed Services hat, sondern dass man Server direkt selber betreibt. Das wäre jetzt für mich On-Premise in der Definition.
Vielleicht ist das dann ein anderer Begriff. Also es ginge für mich dahin, dass ein MinIO, dass ein Unternehmen ein MinIO bereitstellt, was aber irgendwie lokaler. Also es ist, ich bin mit der These gar nicht so weit weg von deiner Lokal-EU-These.
Okay. Ja, gut. Ich weiß noch nicht so genau. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass das heute immer noch die Realität bei vielen Unternehmen, die vielleicht aus eher konservativen Branchen kommen, ist. Also, ich sag mal so, die Kapitolversicherung hat ihren Betrieb wahrscheinlich immer noch nicht bei AWS.
Ah, doch, mittlerweile ist das schon Azure, glaube ich, aber.
Okay.
Ich glaube, vielleicht.
Und natürlich, ja. Deshalb, ich kann es nicht so gut einschätzen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Branche an. Man hat natürlich auch jetzt in den letzten Jahren einen sehr hohen Invest gemacht in AWS und Co. Mhm. Und je nachdem, wie stark man sich und seine Anwendung damit integriert hat, desto schwieriger wird es natürlich, da wieder wegzukommen. Ne? Also wenn jetzt natürlich meine ganze Software aus Lambda-Functions besteht, dann bin ich natürlich AWS hilflos ausgeliefert.
Ja.
Da habe ich mich aber letztens gefragt, gibt es eigentlich sowas wie Lambda-Functions zum selber hosten? Also sowas, wo man halt sowas wie AWS Lambda, es gibt ja fast alles zum selber hosten, ob es sowas wie AWS Lambda auch zum selber hosten gibt?
Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon.
Ja.
Ja.
Darf ich jetzt mal eine These machen?
Also
eine habe ich ja gerade schon so, die habe ich ja schon irgendwie mit rausgehauen.
Das ist, aber also du sagst Eintrittswahrscheinlichkeit von On-Prem, sagst du, weiß ich nicht.
Ich sehe Argumente dafür, aber ich sehe auch
dagegen.
Auch Argumente dagegen und ich kann nicht so gut einschätzen, wie sehr wir da in unserer eigenen Blase irgendwie stecken.
Das ist genau das Ziel des Dings. Wir sind in unserer Blase und das ist die Realität.
Ja. Also wenn wir in unserer Blase sind, ich das zur Realität gemacht habe, beim geheimen Projekt X, dann würde ich sagen, dass das sehr wahrscheinlich ist und dass es nur eine Frage der Zeit ist.
Ja. Sehr gut. Also, ich bin gespannt auf deine These.
Ich habe hier die These, die Party ist vorbei, ist die Überschrift.
Es wird alles nur noch auf On-Prem gehostet.
Nein. Wir, also Softwareentwickler, hatten jetzt ein paar gute Jahre. Also es liegen sehr gute Jahre hinter uns. Und wir hatten es leicht. Mhm. Aber das wird sich jetzt langsam aber sicher alles ändern. Weil ich jetzt seit einer längeren Zeit, also seit ein, zwei Jahren beobachte oder das Gefühl habe, der Jobmarkt wird irgendwie schwieriger für Softwareentwickler und es kommt das AI-Thema dazu. generierter Code. Wobei, da kann man natürlich auch, ist ja wieder ein Subthema, was daraus quasi langfristig wird. Aber jetzt kurzfristig sieht es so aus, oh Gott, AI generiert den ganzen Code und wir brauchen keine Entwickler mehr. Mhm. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze These. Dass irgendwie so diese Zeit, wo man einfach die Hand hochgehoben hat und gesagt hat, ich bin Java-Entwickler und dann hat man 15 Jobangebote gehabt. Die sind so, die gehen zu Ende. Das ist meine These.
Ja. Ich stimme da nicht zu. Ist Quatsch, oder? Wissen wir beide, ist Quatsch. Oder? Hast du mir rausgemacht, dass Quatsch ist. Nee, also nehmen wir es mal auseinander. Du sagst, Jobmarkt, ja, ist gerade etwas schwieriger, dass der jetzt komplett, also ich merke gerade, dass der wieder so ein bisschen anzieht. Also wenn ich die Metrik dran setze, wie viele Recruiter melden sich Cold Call mäßig bei mir? Mhm. Das ist,
Also ich muss sagen, falls du damit jetzt zum Beispiel LinkedIn meinst, ich bekomme da so gut wie gar nichts, aber das könnte vielleicht auch an meinem Jobstatus liegen, dass Recruiter halt Leute, die Freelancer als Jobstatus haben, dass die einfach die gar nicht anschreiben.
Weiß ich, kann sein. Also, das ist jetzt auch nicht, oh mein Gott, wahnsinnig viel. Es ist mehr als vor einem halben Jahr. Ja. Ich glaube, Teil 2 davon, das Problem ist weniger relevant für Seniors und Beyond, also für Menschen mit ein bisschen Erfahrung und Menschen mit ein bisschen Sichtbarkeit. Das Problem ist eher für Leute, die frisch in den Job reinkommen und vielleicht, also jetzt Junior-Bereich. Das ist, glaube ich, ein Problem. Weil das ja gerade auch das ist, was die AI adressiert. Mhm. Also zumindest auf dem Papier hast du ja dieses, naja, wie mein Cloud Code ist mein Junior Developer mit ganz viel Geduld. Mhm. Ganz viel Geduld, auch Wissen sich anzueignen. Diese Geschichte mit die AI wird uns komplett ersetzen, die sehe ich noch nicht. Die sehe ich auch noch nicht, weil ich glaube, dass Claude und hier OpenAI sind einfach noch nicht profitabel und nicht und weit weg davon, profitabel zu werden. Also da ist einfach noch kein Geschäftsmodell. Also ich glaube, ich halte das für wahrscheinlicher, dass die dass zumindest der Markt zusammenschrumpft oder dass die pleite gehen, als dass das...
Da muss es noch so eine Marktbereinigung geben, ne? Um mal
hier ja, die machen halt einfach keinen... Also die machen
keinen Reibach, die Jungs.
Die machen einfach keinen... Also die machen Verluste einfach. Und das ist gerade noch nicht abzusehen, dass das... dass sich das ändert. Und ich persönlich halte das für... Also diese ganze AI-Geschichte für im Gegenteil für gut. Also ich glaube, mein Job wird dadurch besser. Mhm. Punkt. Du hattest die guten Jahre sind vorbei. Machst du das nur an AI fest? Machst du das an noch was fest?
Ich mache das irgendwie an so einem diffusen Gefühl fest. Was aber eigentlich, dass ich nicht so gut begründen kann, weil... Oh,
ich finde das sehr gut. Also das ist genau die Essenz dieser Folge, die ich haben möchte. Ich brauche diffuse Gefühle. Das ist gut. Da müssen wir hin.
Weil eigentlich jetzt bei mir persönlich, also das, was ich in meinem Leben beobachte, so Projektlage bei mir und so weiter, und das ist eigentlich gut. Also,
ich wollte gerade sagen, wir haben ja vorher noch mal gesprochen, das ist ja gar nicht so mies. Oder?
Aber ich meine, es gab ja auch jetzt, ich glaube vor allen Dingen im letzten Jahr, oder war das dieses Jahr, da gab es ja auch viele Tech-Layoffs bei Big Tech irgendwie. Mhm. Und aber man lässt sich dann auch immer so blenden, weißt du, dann sieht man irgendwie, Meta schmeißt 20.000 Leute raus, man denkt sich, oh Gott, Softwareentwickler braucht kein Mensch mehr. Aber es ist ja irgendwie Quatsch.
Ja, die haben ja auch wieder, sind wieder zurückgerudert. Aber auf der anderen, ja, Big Tech ist Big Tech, weil, also es ist immer, auf der anderen Seite ist Influenced das, was hier passiert, auf der anderen Seite aber auch nicht, weil, also.
Okay, also meinst du, ist kann man eigentlich so abhaken und sagen?
Weiß nee. Ich nicht. Ich meine, dieses Gefühl ist ja trotzdem. Vielleicht ist das auch, wenn ich das andere, wenn ich Advocatus Diaboli bin, vielleicht beruhige ich mich einfach nur. Vielleicht ist das einfach auch nur. Ach ja, es wird alles schon noch gut gehen. Ja. Und ich bin ja nur kein Junior mehr. Was die ganzen Juniors machen, da ist mir doch alles egal. Ich musste schon einmal durch die schrecklichen Junior Moraste durchwarten. Die nur gar nicht so schlimm waren.
Jetzt, also, ja. Naja, okay.
Was?
Nee, ich hatte einen Gedanken, aber dann habe ich den Gedanken wieder verworfen.
Nee, aber das ist, aber ich, es kann durchaus so kommen. Also, wenn das jetzt, wenn es ganz blöd läuft, ja, AI wird weiter, bleibt weiter so schlau und wir kommen an den Punkt, wo wir eigentlich nur noch Jira-Tickets ausfüllen müssen, alles ist gut.
Wir müssen nur noch aufschreiben, was gebraucht wird.
Ja.
Und dann wird das generiert. Nee, es ist für mich auch nicht nur das AI-Thema, wo das herkommt, sondern irgendwie habe ich das Gefühl schon pre-AI. Also dieses ganze AI-generierter Code ist für mich so eine Sache, die ist für mich sehr frisch in meiner Wahrnehmung, vielleicht 1-2 Jahre alt. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon so, ich das eigentlich so seit 3-4 Jahren so ein bisschen wahrnehme, dass es so ein Abwärtstrend irgendwie gibt.
Mhm. Inwiefern? Also abwärts im Sinne der Wertigkeit, was du machst, was wahrgenommen wird oder
ich oder die. Ich glaube hauptsächlich so eine Nachfragesache.
Ach so.
Also so, wie stark werden Softwareentwickler gesucht? Und
ja, okay. Das kann sein, ja. Das kann sein.
Also ich erinnere mich auch noch an den, an das Gespräch, was wir in Düsseldorf mit den zwei ehemaligen Kollegen hatten.
Oh ja. Schöne Grüße.
Da weiß ich jetzt nicht, ob ich die namentlich nennen darf, deshalb sage ich jetzt nur zwei ehemalige Kollegen. Mhm. Und da hat ja der eine gesagt, der 7 Jahre lang Freelancer war. Am Anfang hat er einfach gesagt, ich kann Java entwickeln und hat 15 Projektanfragen gehabt. Mhm. Und gegen Ende musste er, wenn er aus dem Projekt raus war und Neues brauchte, schon seine ganzen Kontakte alle abtelefonieren, um irgendwo noch ein neues Projekt zu kriegen.
Ja gut, das ist zu dem Zeitpunkt. Wir reden ja immer noch von Wirtschaftsflaute, wo wir uns theoretisch gerade so ein bisschen rausbewegen. Also weiß ich nicht, also zumindest höre ich das. Aber da hat er ja auch von erzählt, dass es genau wo es da reinging, der Fall war. Mhm. Aber kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Ich, ja.
Vielleicht wäre mein Anschluss-Hot-Take, ich weiß nicht, ob es ein Hot-Take ist, mein Anschluss-Take nenne ich ihn dann einfach nur, gute Leute werden immer gesucht. Weiß ich nicht.
Ist das ja, so? Vielleicht. Ja. Ja, wahrscheinlich wohl, aber.
Was sind denn die relevanten Fähigkeiten, mit denen man ins Jahr 2026 reinstarten sollte?
Eieiei. Du kommst jetzt, du bewegst das jetzt in die ganze.
Also, Holger, wenn du mir was über den Zaun wirfst. Du weißt ja, wenn du mir was sagst, dann lerne ich das. Ich gucke mir das sofort an und ich lerne das sofort. Ja, du hast gesagt, ich habe gesagt, Holger, ich wollte mir eine neue Webseite machen. Soll ich da JSPs nehmen oder Java Faces? Du hast gesagt, guck dir mal Astro an. Ich habe alles stehen und liegen lassen, habe alle meine Webseiten auf Astro umgeschaltet. Mhm. Ja. Was ist dein Tipp für 2026, damit ich noch relevant bleiben kann in der Softwareentwicklung?
Das ist richtig, ja. Ja, keine Ahnung. Das ist dazu, ich habe da eine These zu. Mhm. Kann ich die These dazu raushauen?
Ist das zählt das als Hot Take oder ist das nur eine These?
Ich habe eine, also meinst du, es wäre ein Hot Take?
Ich ziehe dir das nicht von deinen Hot Takes ab. Du darfst es einfach als These jetzt hier veröffentlichen und dann darfst du gleich noch einen Hot Take machen.
Achso, okay. Also,
einen separaten Hot Take.
Sehr gut. Also, meine These ist hier, die Geschichte
wiederholt sich.
Quote unquote. Das nächste Framework macht alles besser, ist auserzählt.
Okay.
Das gilt für Sprache, Framework, sonst was. Das kann jetzt, also das ist meine reine Wahrnehmung, weil ich, es kann jetzt, es kickt mich nicht mehr so, das nächste sonst was Framework, das, da können Java-Entwickler ein Lied von singen. Astro ist cool, klar, aber das ist jetzt auch keine Revolution, das ist geil, Astro ist geil. Aber ich kann mit dem, was jetzt da ist, das ist gut.
Ja.
Ich kann jetzt mit neuer Version von JavaScript, mit neuer Version von Kotlin, ja, das ist alles ganz nett. Für mein persönliches Wohlergehen brauche ich gar kein Rust. Das ist vielleicht.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil das wollte ich eigentlich gerade als Gegenbeispiel nennen. Ja. Weil vielleicht ist das so, dass in unserer Bubble aktuell so eine Sättigung stattfindet oder stattgefunden hat. Halt im Bereich Java, im Bereich JavaScript vielleicht auch. Aber im Bereich Native ist ja Rust eine totale Revolution gewesen aus meiner Sicht. Also ich meine, wie viele Projekte von ich habe Tool XY in Rust neu geschrieben und jetzt ist es besser, gibt es. Ich meine, im Linux-Kernel werden jetzt Sachen in Rust gemacht. Da würde ich schon sagen, dass das nochmal quasi ein neuer Ansatz an Native-Entwicklung war.
Vielleicht.
Und jetzt kommt SIG als New Kid on the Block, was so versucht, den sanen Mittelweg zwischen C und Rust zu machen. Ja. Aber ich stimme dir zu, das nächste Java-Framework oder das nächste JavaScript-Framework wird jetzt nicht die Welt verändern oder wird jetzt nicht die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, verändern.
Also wir haben gerade bei PapaLapap ein Video veröffentlicht zu dem TenStack-Router. Da geht es um Client-Side-Routing und dessen Hauptfeature ist, dass es, das ist komplett getypt. Mhm. Also du kannst Routen typen, du kannst Query-Params und Search-Params typen. Das ist halt mega komfortabel. Da ist also letztendlich im Kern ist da halt wahnsinnig viel TypeScript-Magie drin. Das ist cool. Das setze ich wahnsinnig gern ein. Aber das ist jetzt auch keine Revolution. Das ist einfach das Ding, was da ist, einfach noch ein bisschen mehr poliert. Mhm. Und vielleicht ist das auch einfach dieses Wenn man den Job jetzt schon 2-3 Tage macht, kann ich neue Technologien einigermaßen verstehen. Da hilft mir AI jetzt natürlich ganz, ganz immens bei, diesen Radius noch weiterzuziehen. Genau. Aber das ist, wenn ich jetzt zurückkomme, was ist dann 2026 relevant? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich lasse das auf mich zukommen mit dem Wissen, ich werde das schon irgendwie lernen können. Also ich habe jetzt, okay. Also ja, oder was ist es für dich? Ist SIG ein Ding, was du lernen willst?
Ja, schon. Also ich möchte schon ganz gerne, ich weiß nicht, ob es SIG wird, aber SIG steht relativ weit oben, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin immer zu jeder Party zu spät und bei SIG, da fängt die Party gerade an. Vielleicht kann ich da mal einer von den Ersten sein. Ich möchte gerne in mein Portfolio eine Sprache aufnehmen, mit der man native Anwendung schreiben kann. Und C ist mir, glaube ich, zu krass. Rust ist mir auf dem anderen Ende des Spektrums zu krass. Und deshalb überlege ich halt, ob ich vielleicht SIG mal ausprobieren soll.
Kannst du am Mikro bleiben?
Du hast mir gerade gesagt, ich soll weiter weggehen, weil es klippt. Deshalb gehe ich weg.
Ja, nee, aber das kannst du mit dem Regler machen. Also mit dem Gain-Regler. Nee, aber du wackelst.
Der ist schon ganz runtergedreht,
oder? Du wackelst die ganze Zeit hin
und her. Ich habe halt einfach ein sehr lautes Organ.
Nee, aber du wackelst die ganze Zeit hin und her. Das ist schwierig zu postprozessen.
Das sagst du mir. Weißt du, wie ich hier immer gestresst sitze, wenn ich mit dir aufnehme und du da so
Aber ich habe doch hier ein Dings. Ich habe doch hier.
Ja, ich hole mir auch bald ein Headset.
Ich habe doch ein Headset. Bei mir ist das egal.
Vielleicht hole ich mir bald ein Headset. Mal gucken. Naja. Ich habe es verstanden. Ich habe es jetzt mit diesem Monitorarm versucht. Ja. Dachte mir, das ist ein richtiges Upgrade. Ich krieg's von dir um die Ohren gehauen. Ist okay. Ich krieg's um die Ohren gehauen.
Ja.
Ich werde mir ein Headset kaufen für 600 Euro mindestens, weil es muss das beste Headset sein, was zu Geld
kommt. Aber meins hat halt nur so 100 gekostet.
So, egal. Obwohl du mich jetzt hier mit meinem Mikrofon so anzählst, darfst du trotzdem noch einen Hot-Take raushauen. Und dann hau ich noch einen Hot-Take raus, weil ich habe einen ganz wichtigen. Der muss auf jeden Fall genannt werden. Gut. Den hab ich eingekreist.
Okay, ich weiß gar nicht, ob wir diesen Bereich schon genug gewürdigt haben jetzt. Also ich habe schon seit längerer Zeit ich habe so keine Lernziele mehr. Also AI ist jetzt das mit Claude und mit Skills und sonst was. Das ist das, was mich jetzt gerade so ein bisschen kickt. Aber sonst, aber Sprachen lernen, das ist.
Aber da möchte ich mal kurz einhaken, Lernziele und AI. Ich habe festgestellt, ich benutze ja ein Projekt, haben wir ja auch, wo ich arbeite, ist ja Claude gang und gäbe und soll man benutzen. Und ich merke, dass ich unfassbar faul werde, mir Dinge noch selber anzugucken, Dinge selber zu programmieren, Dinge selber zu verstehen. Ich sage, ach komm, mach das irgendwie. Nee, das ist scheiße, ich habe es nicht richtig verstanden, mach mal anders und keine Ahnung. Und jetzt habe ich ja gerade so eine Phase, wo ich halt an diesem anderen Projekt arbeite, wo ich halt kein Claude benutze, wo ich alles mit der Hand mache, wo ich manchmal meinen Kopf auf die Tischplatte haue, weil ich irgendwie mein NeoVim nicht richtig konfiguriert bekomme. Aber ich merke einfach, dass ich Zeug lerne darüber, wie dieser Kack funktioniert und es sich einfach gut anfühlt. Und vielleicht ist für mich der Skill für 2026 wieder zu schaffen, mehr selber zu machen und es nicht das AI-Dinge machen zu lassen. Irgendwie. Also vielleicht den Sweet Spot zu finden, weil ich merke, das ist so ein bisschen vielleicht so wie so ein Drogenabhängiger. Man hat so diese Pille bekommen und dann denkt man sich, erst sagt man, nein, will ich ja gar nicht. AI ist ja voll doof und mache ich ja alles nicht. Und dann nimmt man es einmal, so wie so eine Zigarette und dann, am Anfang schmeckt sie scheiße, aber dann machst du halt noch eine und irgendwann bist du halt Kettenraucher. Und dann sitzt du halt nur noch davor so und sagst so, ja, mach mal, schreib mal und keine Ahnung, weißt du?
Ja, das stimmt. Das mache ich in der Tat schon auch regelmäßig, dass ich dann einfach sage, nee, diesen Task, nee, den mache ich selber, weil es mir auch Spaß macht einfach. Einfach, das ist ja das, weswegen ich diesen Job mache, weil ich Bock habe, da irgendwas zu coden. Aber ja, das kann vielleicht sein, den Sweet Spot finden, weil, ja.
Okay, 2026 das Jahr für den AI Sweet Spot.
Ja, okay, das ist eine gute These. Naja. Okay.
Möchtest du noch einen Hot Take bringen? Ich habe auf jeden Fall noch einen. Ist hier fest eingeplant.
Ich habe einen Hot Take. Die Crafter hatten recht. Mit AI kommt der Siegeszug von TDD und BDD.
Okay.
Ja.
Erkläre.
Ich habe zwei Erklärungen dafür. Zum einen ist mein Workflow bei, wenn ich Claude verwende, zum einen, naja, Claude, beschreib mal, wie du dieses und jenes jetzt ändern würdest. Mach mir ein Dokument daraus. Und dann ist es jetzt nicht unüblich, dass ich sage, naja, dann schreib mir doch erstmal die Tests dafür. Mhm. Dann gucke ich mir die Tests an. Check die Tests ein und guck mal, naja, das sieht doch ganz gut aus. Und dann implementier mal, mach die Tests grün. Mhm. Und das, funktioniert ganz gut.
Ja.
Also dieses, naja, obwohl vielleicht noch andersrum richtig TDD wäre, ja, ich schreibe die Tests selber und lasse mir das andere generieren. Ich lasse mich bei beiden unterstützen. In der Tat. Also, weil ich erst die Spec habe, die review ich, dann review ich die Tests. Und dann will ich ja, das ist ja sehr gut für die KI oder für den Agent, wenn ich Bestätigung habe. Also wenn die Tests grün sind, weiß ich, naja, der Task ist fertig.
Ja.
Und löst das Problem. Oder nee, da ist es andersrum. Ich habe einen Benefit davon, dass ich so vorgehe und ich löse ein bisschen das Boilerplate-Problem.
Ja.
Ich hatte heute mit dem Urs noch eine Diskussion. Der zieht das Ganze noch weiter und hat jetzt das Ganze für Q-Comma-Tests nochmal durchgezogen. Mhm. Und hat mir heute so ein Weg gezeigt, wie du relativ einfach halt das, was ich gerade beschrieben habe, war ja dieser TDD, Red Green Refactor Zyklus. Da kannst du das Ganze noch dann Behavior Driven machen. Der generiert, dann kann dir so ein Task an der Key, so eine Jerkin Spec generieren. Du reviewst die. Du machst da Acceptance-Tests raus. Und also quasi diesen ATDD-Zyklus. Und damit hast du noch mehr den Vorteil, dass, also das Blöde an BDD ist, das Ding aufzusetzen.
Ja.
Und diese Zwischenschicht zu schreiben. Und das kannst du automatisieren.
BDD mit Q-Comma machen auch nur Unternehmen, in denen du schon mal gearbeitet hast, oder?
Nein. Das ist nicht ganz so, aber das stimmt, ja.
Gab es Q-Comma bei Jobrad in dem Team schon, bevor du da gearbeitet hast?
Das, das ist eine. Möchtest du eine Antwort darauf haben? Die Antwort ist
ja.
Die Antwort ist jein. Also natürlich in meinen Projekten, die ich da habe, setze ich natürlich Q-Comma.js ein. Und das funktioniert
natürlich.
Sehr gut. Na klar. Und aber parallel hat da so eine andere Gang angefangen, diesen Python-Stack mit einem BDD-Ansatz zu vereinfachen. Das ist aber unabhängig von mir entstanden.
Okay.
Das sind leicht andere Ansätze, die wir da fahren. Es gibt halt den richtigen Ansatz, den ich fahre. Und es gibt einen anderen Ansatz.
Also, gut, kommen wir nochmal zurück zur These. Du sagst also...
Ach, jetzt willst du wieder zurück zur These, okay? Ne?
Ja, jetzt will ich wieder hier ein bisschen zu den Fakten zurückkommen. Also du sagst, weil mehr Code mit AI generiert wird, braucht man mehr Tests, die den generierten Code testen. Und deshalb macht es Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, welche Tests man braucht und der AI dann zu sagen, sie soll die Tests generieren oder gegebenenfalls die Tests selber schreiben. Und dann mit den Test quasi guided den Code generieren.
Ja, nee, also das Hauptargument für mich wäre, das Blöde bei beim Schreiben von Tests ist, und je abstrakter ich diese Tests mache, desto größer wird das Problem, ist der Boilerplate, den ich dadurch erreiche. Also letztendlich, wenn du Leute fragst, naja, weswegen schreibst du denn, es gibt ja immer noch, wir haben 2025, wir haben fast 2026, es gibt ja wahrscheinlich immer noch Leute, die keine Tests schreiben da draußen. Und die schreiben das, da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, aber auch dieses Ding ist, nee, das haben wir nicht, wir haben kein Ticket dafür, also es dauert einfach zu lange, weil das nicht, das fehlt der Skill oder es fehlt die Zeit oder was weiß ich, der Zeit fehlt nie, es fehlt die, es ist irgendwie eine Hürde. Und wenn dir aber genau diese Hürde, weil letztendlich Tests haben ja quasi nur einen Benefit, also die sorgen ja dafür, dass du am Wochenende besser schlafen kannst. Und das lässt du weg, weil, weiß ich nicht. Und wenn dir aber genau dieser Teil, der das Ganze länger dauernd macht, irgendwie wegautomatisierst, ist das eine gute Sache. Das ist für mich der fehlende Schritt von speziell bei BDD so ein bisschen aus der Nerd-Ecke raus, mehr Richtung Mainstream.
Boah.
Das ist so
krass.
Ich glaube, ich möchte
dir diesen Hot-Take genauso um die Ohren hauen, wie du mir meinen nächsten Hot-Take um die Ohren hauen wirst.
Oh nein, oh nein.
Aber sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, BDD, also TDD ist schon, glaube ich, immer noch ein Thema. Wenn man sich alle Softwareentwickler in Deutschland anguckt, ist es ein Thema, wo vielleicht 25% der Leute sagen würden, mache ich. 25% der Leute sagen, mache ich, aber machen es nicht. Und 50% der Leute schreiben einfach keine Tests. Behaupte ich mal. Und BDD, das machen halt nur Unternehmen, wo du mal warst.
Das kann sein, ja.
Und also jetzt, um nochmal auf die Ursprungskernthese zurückzukommen, die Leute fangen jetzt an, mehr Tests vorher zu schreiben, damit sie den AI-generierten Code damit besser überprüfen können, glaube ich auch nicht dran, weil ich glaube, jemand, der vorher nicht den Test vorher geschrieben hat, der wird auch nicht, der wird ja seinen Arbeitsablauf nicht dadurch ändern, dass er den Code nicht mehr selber schreibt.
Meinst du
nicht? Der wird ja jetzt nicht auf einmal sagen, also hat vorher schon sich nicht hingesetzt, er hat vorher schon nicht den Wert erkannt, den Test zuerst zu schreiben und dann den Code zu schreiben und dann sicherzugehen, dass der Code das tut, was er tun soll. Mhm. Warum soll er denn jetzt auf einmal anfangen und sagen, oh, generiere mir doch erstmal die und die Testfälle, weil dann sitzt er ja wieder da und weiß ja gar nicht, wie er, also da gehört ja mehr dazu. Du sagst jetzt einfach so, ja, TDD, ist ja klar, was man machen muss. Aber dieser ganze Schritt dahin zu kommen, diesen Mindset-Switch zu machen, weil die, also wenn du mal in so einer Schulung warst, wo es um TDD geht, die Leute sitzen da, ja, wie soll ich denn den Test schreiben? Ich habe ja den Code noch gar nicht. Ich habe ja immer erst den Code und dann habe ich ja den Test, weißt du? Hm? Das ist ja ein ganz andere. Das passiert ja hier oben im Kopf. Oder das hier passiert das, im Kopf passiert das. Das kann das AI-Model nicht machen. Ich meine, vielleicht kann es helfen. Vielleicht, wenn du sagst, das und das Feature, schreib die Tests zuerst. Aber dafür musst du an den Punkt kommen, dass du denkst, die Tests sind wichtig. Also dieses Umdrehen bringt dir so viel, dass du es machen willst. Weil ich glaube, was die Leute machen werden, ist sagen, mach mir das Feature und mach auch noch ein paar Tests dazu. Dann generiert das Ding halt Tests und das ist halt Crap einfach. Das ist einfach richtiger Crap. Da kommt nur Kacke bei raus.
Das
ist
Crap.
Da kommt mehr Kacke bei raus als halt sonst auch.
Das ist richtig. Mag durchaus sein. Ich glaube nur, dass diese 25%, von denen du geredet hast, dass es mehr werden. Weil du den Effekt noch deutlicher siehst.
Glaubst du das oder ist das mehr so eine Hoffnung von dir?
Natürlich ist das ein bisschen Hoffnung, aber gut, was heißt Hoffnung?
Denk doch mal bitte an Hans-Peter Versicherungsentwickler.
Richtig, aber ich habe irgendwo auf dem Weg so...
Wir sind schon wieder in diesem Bubble-Problem drin. Wir sind halt irgendwie in so einer Bubble drin, wo man halt mit Leuten zusammenarbeitet, denen diese Themen wichtig sind.
Ja.
Und dann fällt es immer schwer einzuschätzen, was ist denn so der Standard quasi? Also wie findet Softwareentwicklung heute
das stimmt.
In Deutschland statt?
Das stimmt. Nein, das stimmt. Ist das eine Hoffnung? Ich meine, ich habe irgendwo auf dem Weg hier meinen Idealismus so ein bisschen verloren, glaube ich. Von daher ist es mir wirklich auch egal eigentlich, also nicht ganz, aber es ist mir schon in weiten Teilen egal, was Hans-Peter Versicherungsentwickler, was Carlo Capitol so macht. Mein Punkt ist einfach der, was die AI generiert, wird besser durch die Tests. So, jetzt.
Nein, sorry.
Nee, also, ich war fertig, genau.
Ich möchte gerne einen Shoutout machen. Und zwar möchte ich mal die Leute da draußen fragen, schreibt uns bei Spotify, schreibt uns bei Mastodon, müsst ihr auf der Arbeit mit Leuten diskutieren, ob Tests geschrieben werden sollen, ja oder nein? Das ist wirklich was mich brennend interessiert, ob das noch, ob ist 2025, muss man das noch diskutieren? Also ist das noch etwas, was diskutiert wird oder ist das mittlerweile überall angekommen? Was schätzt du?
Fragst du mich oder fragst du die Leute draußen?
Ich habe die Leute gefragt und jetzt frage ich dich nach deiner Meinung, nach deiner Einschätzung. Nicht nach deiner Meinung, sondern ich kenne deine Meinung zu dem Thema.
Also ja, ich glaube schon, dass das noch diskutiert wird. Vielleicht weniger als noch, als sagen wir mal, zu unserer Zeit.
Damals, oder, als wir noch jung waren, ne?
Damals, als wir noch da im, ja genau, als wir mit J103 gearbeitet haben. Glaube ich schon. Also ich glaube, die Argumente sind die gleichen geblieben. Ich schreibe einfach so guten Code, dass ich keine Tests brauche. Und glaubst du eigentlich...
Das dauert länger
und ich glaube, also hältst du denn... Das ist ja, du machst so Scheißcode. Ich mach das hier. Ich bin doch jetzt hier schon in der Versicherungsdokument-Factory. Das ist doch meine schon seit 30 Jahren. Da passiert nichts. Und das ist mir jetzt auch egal, ich war jetzt 3 Monate lang irgendwie krank. Und dass da jetzt niemand den Code verstanden hat, ist ja gut.
Ja.
Ja. Ich glaube schon, es ist weniger geworden, aber es ist durchaus noch da. Okay. Aber Leute, ja. Vielleicht hat ja, haben ja Leute von euch irgendwie eine kleine War-Story, die ihr. Ihr könnt ja auch einfach nur nicken. Ihr müsst ja nicht erzählen. Ihr könnt sagen, gibt uns einfach ein Zeichen.
Haben wir noch Zeit für meinen letzten Hot-Take?
Du hast doch gesagt, wir sind bei einer Stunde 30. Also, sag mal, ich möchte mal kurz, konnten wir diese Folge bisher adäquat füllen mit Content?
Also ich sag mal so, wenn wir vorher nicht am Anfang nicht so viel rumgelabert hätten, dann hätten wir sogar noch Zeit für noch einen Hot-Take gehabt.
Also den wir ja aber nicht haben. Also ich habe keine Hot-Takes jetzt mehr. Echt nicht?
Ich habe, während wir geredet haben, weitere aufgeschrieben.
Natürlich. Du hast nicht aufgepasst, du hast einfach geschrieben. Du hast einfach jetzt deshalb, den ganzen Roman.
Deshalb ist der jetzt kommt, einer, den ich live aufgeschrieben habe.
Geil.
Und wie gesagt, du wirst ihn mir wahrscheinlich um die Ohren hauen. Aber nichtsdestotrotz...
Ist der eingekringelt?
Der ist eingekringelt. Oh ja, guck hier. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Da ist er eingekringelt.
Ja, 2026 wieder.
Ja. 2026 ist das fucking Jahr von Linux auf dem Desktop.
Vielen Dank fürs Einschalten. das war AutoWFM.
Okay, ich muss noch mehr Argumente bringen. Ich merke es. Ja. Ich habe eigentlich zwei Hauptargumente dafür. Eigentlich habe ich drei Hauptargumente. Das erste Argument ist Windows 11, mega fuck-up. Ich weiß nicht, ob du das The Linux Experiment YouTube-Video dazu gesehen hast. Aber es gibt ja bei Windows gerade mehrere Dinge, die nicht so geil sind. Das erste, was nicht so geil ist, ist, dass, glaube ich, 40% der Userbase ist noch auf Windows 10. Und es gibt jetzt einfach ein Mandatory Update. Also du musst jetzt auf Windows 11 updaten, sonst kriegst du keine Security Updates mehr. Und was ja lebensmüde ist, wenn du Windows benutzt.
Genau, aber wie viele Leute interessiert das? Also wir waren gerade bei dieser Testthese. Interessiert es mehr oder weniger Leute? Also prozentual.
Du meinst mit dem, dass es keine Updates mehr gibt?
Ja.
Das interessiert wahrscheinlich Hans-Peter Windows-User nicht so sehr.
Genau, ich nehme jetzt auch.
Trotzdem möchte ich das zu Ende erzählen. Entschuldigung. Also du hast quasi, wenn du gerade einen Windows 10 Rechner hast, hast du jetzt verschiedene Optionen. Entweder du bezahlst Geld, um ein Jahr lang noch Updates zu bekommen und danach aber keine Updates mehr zu bekommen. Du updatest zu Windows 11, was beinhaltet, dass du einen Windows Live-Account anlegen musst. Also du kannst das Betriebssystem nicht mehr installieren, ohne einen Online-Account in deren Online-System zu haben. Was natürlich jetzt einen macOS-User nur müde mit der Wimper zucken lässt. Weil das ja normal ist, dass man einfach eine Apple-ID hat.
Ja, klar.
Oder das kann auch sein, dass er dir einfach sagt, sorry, dein Computer ist zu schlecht, du musst einen neuen Computer kaufen, um das Betriebssystem zu installieren. Und das finde ich krass einfach irgendwie. Also ich finde es einfach heftig, wie sehr man einfach von einem Betriebssystemanbieter seinen Computer aus den Händen genommen kriegen kann. Und die sagen einfach so, sorry, dein Computer ist scheiße, kauf dir bitte einen neuen, weißt du? Und ja, deshalb mein Plädoyer dafür, natürlich erstmal Linux zu installieren. Das ist die erste These. Die zweite These, die für dich vielleicht stärkere These, ist die Steam Machine. Also das Ding ist ja von Valve angekündigt worden. Ein neues Gaming-Device. Valve pusht ja schon seit langem SteamOS, was eine Art Linux-basierte Linux-Distribution ist. Das heißt, Gaming auf Linux wird immer besser. Man kann, glaube ich, eigentlich so gut wie jeden Titel in der Steam-Bibliothek mittlerweile mit einem Linux-Computer spielen. Und wenn die Steam-Machine kommt und wenn die ein Erfolg wird, werden mehr Leute, vielleicht auch ohne, dass sie es wissen, Linux benutzen. Das ist geil. Und die dritte These ist, du hast dieses Jahr schon gesagt, ich denke schon drüber nach. Und das ist wirklich krass, dass der Holger sagt, oh, ich denke drüber nach.
Ja. Also, ich glaube, nee, also dass es im Mainstream ankommt. Ich habe ja, sagen wir mal, in meinem direkten Umfeld habe ich ja, kann ich ja soziale Studien machen, wie das so aussieht mit Windows und wie so das Verhältnis von Menschen zu ihrem Betriebssystem ist. Und da ist man einfach emotionslos. Und
Das ist aber gut, weil ich behaupte nämlich auch, die Leute, von denen du sprichst, wenn du denen über Nacht, ein Fedora mit KDE installierst, die werden es gar nicht merken.
Doch.
Die werden nur sehen, das Symbol ist anders.
Ja, aber das ist, nee, das muss genauso aussehen und Maus, das muss sich genauso verhalten und das ist, ich habe keine Ahnung, also ich, ein Stück weit
verstehe ich. Es musste auch ein C-Laufwerk geben, ne?
Es muss, ja.
Kleiner Automat of M-Insider.
Kleiner Automat, es musste auch ein C-Laufwerk geben. Das ist kein Witz. Und von daher, das.
Aber ich möchte ein Gegenbeispiel geben. Ich habe bei meiner Frau festgestellt, dass Leute auch sehr anpassungsfähig sein können. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Betriebssystemthema, wobei ihr habe ich auch einen Mac gegeben. Ich hatte nach meiner Cozentric-Zeit den Mac mitgenommen. Den durfte ich damals der Firma abkaufen. Und der ist dann irgendwann über Wege bei ihr gelandet und ja, den hat sie einfach angefangen zu benutzen und auch eigentlich keine Probleme damit, obwohl sie auf der Arbeit und privat immer Windows benutzt hat. Mhm. Und gleichermaßen hatte ich ja Nextcloud bei uns eingeführt als File-Storage-Lösung und ich dachte so, oh Gott, wir haben jetzt ja immer Google Drive gemacht, was ist, wenn die das doof findet, weil das nicht genauso funktioniert? Und sie ist wirklich, sie macht einfach alles so, weißt du? Mhm. Und ich bin immer so der sich so denkt, so, ah, nee, das ist ja nicht so, das ist ja nicht so fluffig und da sind ja, das ist ja so ein bisschen inconvenient und aber da kommt nie jetzt irgendwie nach dem Motto, ja, Nextcloud ist ja so scheiße, sondern ich glaube, man traut den Leuten vielleicht auch manchmal nicht genug zu, dass man so sagt, ja, die können ja nur Windows und nichts anderes. Ich glaube wirklich, Linux und KDE und meinetwegen auch GNOME ist so weit gekommen, dass das für den Alltagsmenschen heute auch tauglich ist. Weil es wird dann immer gesagt, ja, man muss ja ins Terminal gehen und Sachen machen, aber das musst du nur machen, wenn du halt die Spezialsachen wieder hast. Wenn du nur Office machst und browsest, dann ist das egal, ob du Windows hast, dann kannst du auch einfach ein Linux nehmen. And I will die on this hill.
Es ist die Software. Es ist die verfügbare Software für...
Ja, aber was brauchen die Leute denn? Die brauchen doch nur Office und einen Browser. Was brauchen die denn noch? Die machen doch nichts mit ihren Computern.
Welche Online-Banking-Software gibt es denn dann? Welche
Musik? Ja, die Online-Banking-Software läuft im Browser.
Da hast du doch sicher... Also ich habe da irgendwas sophistisch... Ich habe Money da. Und da gibt es... Natürlich gibt es irgendwas Hässliches für Linux. Keine Ahnung. Es gibt ganz viel Software. Was machst du mit deiner DAW?
Die das ist Digital Audio Workstation. Das ist ja wirklich, das ist wirklich eine Standardanwendung, die jeder orthonormal Windows-User auf seinem Windows-Computer laufen hat.
Für mich wäre das jetzt schon relevant.
Ja, für dich? Aber du hast ja gerade von den Leuten gesprochen, die total emotionslos, was ihr Windows sind, angeht.
Gut, aber jeder hat irgendwas Nerdiges, was er darauf laufen.
Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich schon.
Ich glaube, der Großteil der Leute, die brauchen von ihrem Computer Windows und Office. Und da können sie einfach, die brauchen von ihrem Computer einen Browser und Office. Und da können sie LibreOffice machen und halt einen Firefox installieren und dann läuft das.
Ja, was ist mit MS Office? Gut, das ist Office 365, okay, das ist auch kein Argument dafür. Gibt's das für Linux vernünftig? Also Tat bei mir auf der Arbeit merke, ich habe da mit so ein paar Linux-Leuten zu tun, also die Teams-Unterstützung ist nicht so geil. Also es gibt keinen Teams-Client.
Ja, das ist wirklich ein Argument gegen Linux, dass man damit nicht Teams benutzen kann.
Ja gut, wenn es auf der Arbeit, was willst du tun? Also
ja, ich glaube, man muss ja ein bisschen Dinge voneinander trennen. Also das eine ist ja, Linux auf dem Desktop ist ja für mich immer so der Sammelbegriff für das setzt sich jetzt durch im Privatbereich. Hm. Im professionellen Bereich bin ich auch der Meinung, dass Unternehmen, die komplett auf einen Microsoft-Stack gesetzt haben, die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gibt's halt. Ob das im Corporate-Bereich, wie es da weitergeht, weiß ich nicht. Aber da bin ich auch wieder bei diesem ganzen EU- und AI-Thema. Wenn Microsoft da mit aller Kraft irgend so einen shady AI-Scheiß reinhaut, dann frage ich mich, wie lange das noch dauert, bis das vielleicht mit der Datenschutzgrundverordnung oder so nicht mehr zusammenläuft oder so. Und dann irgendwelche Leute sagen, oh, wir dürfen ja gar kein Windows mehr benutzen oder so. Also das sind alles Dinge, die ja kommen können.
Ja, klar.
Ja. Aber für mich das Argument für Linux ist jetzt nicht so sehr dieses Corporate und AI und DSGVO-Thema, sondern mehr, dass Microsoft halt seltsame Geschäftspolitiken im Moment hat, was diese Upgrades angeht, wo Leute halt mit ihren Computern ausgeschlossen werden und dann vielleicht einfach sagen, ja, ich habe aber keinen Bock mehr, jetzt einen neuen Computer zu kaufen. Steam Machine und vielleicht ich einfach gehen. Ich glaube, wir manchmal, glaube ich, unterschätzen wir auch einfach den Otto-Normal-User irgendwie. Ich glaube, wenn Leute dann irgendwann denken, ach, jetzt fuchse ich mich da rein, dann ist man doch überrascht, was da so. Wir stempeln Leute auch manchmal so ein bisschen ab, glaube ich. Wir denken manchmal so, ach ja, Computer und der hat keine Ahnung und nur Windows und so. Und dann auf einmal, zack.
Vielleicht.
Also so ist installiert.
Steam Machine. Steam Machine könnte ein Argument sein. Ja. Ja. Nee, Steam Machine gehe ich mit. Aber sonst.
Nächstes Jahr? Glaube ich nicht. Nächstes Jahr machen wir dir mal einen Linux-Laptop fertig, oder?
Ich muss bald ja mal aktualisieren. Also ich habe ja auch hier, wir nehmen ja gerade jetzt auf alter Concentric-Hardware auf. Schöne Grüße an die Concentric. Genau, da werde ich aber gut. Ich wahrscheinlich alles das, was ich an Linux-Hardware kriege, ist schlechter als mein M1-Laptop. Und dann muss ich gucken, welches Ubuntu da drauf läuft.
Du willst ja eigentlich einen Framework-Laptop haben, wenn du zu den coolen Jungs gehören willst.
Nee, will ich ja gar nicht.
Nochmal Werbung für Framework hier.
Ich habe ja einen Linux, da bin ich ja schon generell uncool.
Es gibt ja eigentlich einen ethischen Compute-Stack, den du haben kannst. Den willst du natürlich auch haben, damit du nicht einer von den Mac-Homeboys bist. Mhm. Und das ist natürlich ein Framework-Laptop.
Natürlich.
Und dann machst du da natürlich ein schönes Linux drauf. Da lasse ich dir noch ein bisschen Freiheitsgrade. Du darfst die Distribution aussuchen. Mhm. Aber es ist natürlich nichts so. Es ist natürlich die richtige.
Natürlich, ja.
Und so würde ich das eigentlich jetzt mal stehen lassen. Also würdest du die These unterschreiben, habe ich jetzt rausgehört.
Ja, ich würde einen hohen Geldbetrag drauf setzen, dass das so sein wird. Genau, ja.
Ich sag mal, wo wir uns darauf einigen können, ist, dass Linux auf dem Handy wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr noch nicht durchsetzen, aber da sehe ich 2027.
Also ich glaube, also dieser Punkt Steam Machine, die Steam Machine wird ein Erfolg werden. Also ich weiß noch nicht so ganz, ich habe Preise gehört, dass es, glaube ich, ein bisschen komisch wird, aber ein bisschen teuer.
Also ich habe 500 Euro gehört.
Ich habe was von 1000 gehört.
Okay, 1000 ist aber wieder viel irgendwie.
Deswegen, 500 ist wenig, also 500 ist dann 500 kaufe ich es mir.
Also für einen 1000 kann ich mir auch einen eigenen Computer irgendwie
zusammenstellen. Das war genau das Argument nämlich, dass es irgendwie, wenn das nicht sinnvoll, also wenn man sich die Specs anguckt, muss das so teuer sein. Halt, da war das so, also dann muss es mindestens so teuer sein, damit das sich nur halbwegs irgendwie rechnet. Und 500, also keine Ahnung. Nee, aber wird trotzdem Erfolg, glaube ich. Genau. Punkt. Das wird was für die Verwendung von Linux tun, dass wir breitere Linux auf dem Desktop. Es können Entwicklungen in diese Richtung gehen, aber ich sehe es in der Tat so noch nicht. Aber gut. Ich wäre jetzt auch nicht grumpy, wenn es passiert.
Ja. Na gut, Holger, da kriege ich dich mal wieder nicht mit dieser These. Ich werde es im nächsten Jahr nochmal probieren.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Stunde 43 ist es. Hast du noch eine These, die du raushauen möchtest, oder wollen wir die Hörer langsam nach draußen begleiten?
Ich habe noch zwei Thesen hier draufstehen, die kann ich noch vorlesen, aber die würde ich jetzt nicht mehr besprechen wollen. Mhm. Hast du alle deine Thesen abgefeuert? Oder hast du noch
eine? Ich habe alle Thesen abgefeuert.
Okay. Ich habe noch die These, Docker ist überbewertet. Mit Systemd kann man das auch alles machen, weil ich habe nämlich rausgefunden, in Systemd gibt es Resource Control. Da kann man sagen, wie viel CPU, Memory und Networking eine Systemd-Unit darf. Also braucht man eigentlich gar kein Docker. Kann man alles mit Systemd machen. Eine These. Mhm. Und zweite These, die habe ich gerade im Eifer des Gefechts aufgeschrieben. YAML-basierte CI-Pipelines ist die größte Scheiße, die es gibt. So, das wären noch Thesen gewesen.
Ich nicht so schlecht, ja. Ist das größer als Windows jetzt? Also sind YAML-basierte CI-Pipelines schlimmer als jetzt, sagen wir mal, Windows?
Nein. Ich würde nackt in YAML-basierten CI-Pipelines baden, bevor ich Windows benutzen würde.
Ach so, okay, ja, verstehe. Okay, ja, dann okay, verstehe ich das. Ja, ja. Du musst das.
Folger.
Ja.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir eine Stunde und 44 vollkriegen mit so wenig Inhalt.
Mit so wenig Vorbereitung. Leute, wie hat euch das gefallen, diese wenig Vorbereitung? Sitzt ihr da schon, habt eure Finger wund gerieben, weil ihr uns widersprecht oder zustimmt? Und oder weil ihr schon den neuen Framework-Laptop gerade bestellt habt? Schreibt es uns bei Spotify, bei Mastodon, bei wie heißt der Dienst bei bei Blue Sky, bei Podigy. Mhm. Ja, schreibt uns, was ist eure These? Was ist eure These für 2026? Das interessiert uns. Hat euch das Format gefallen? Ich glaube, wir hatten schon mal sowas, aber wir hatten das, ja. Interessiert euch sowas? Interessiert euch so Hot Takes? Würde uns interessieren. Und damit würde ich euch jetzt so langsam nach draußen bitten wollen.
Ja.
Ich gehe so langsam zur Tür und sage, bis
nächste Woche.
Jahr.
Nächste Woche gibt es die nächste von Holger moderierte Folge.
Bis,
damit wir noch schaffen, 12
Folgen. Sagen wir denn bis nächstes Jahr? Oder was sagen wir wahrscheinlich? Sagen wir
nein, komm. Vor Ende des Jahres machen wir noch mal eine Folge. Wir machen eine Folge dieses Jahr.
Ja, aber wie ließen wir denn? Aber du wirst ja, du wirst diese Folge postproduzieren, weil ich es jetzt gesagt habe, weil ich es vor dir gesagt habe. Und dann ist das natürlich so, dass, Weiß ich nicht. Ich sag noch nicht bis nächstes Jahr, aber
wir machen noch eine reguläre Folge und dann machen wir noch eine Silvestergala.
Ich wünsche euch aber trotzdem alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gebe für allerletzte Worte für das Postsagum gebe ich weiter an den Herrn Ritter.
Leute, macht's gut. Hört nicht auf den Holger und installiert euch mal ein schönes Linux und dann sag ich mal, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis denn dann, macht's gut. Tschüss.
Ciao. Auto-Wheel.